Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich eröffne die 74. Sitzung des Ausschusses für Inneres und Heimat und begrüße Sie alle sehr herzlich. Der Kollege Höferlin hat übermitteln lassen, dass er in der Anreise ist und es sicherlich, wenn ich hier alle Regularien erledigt habe, geschafft haben wird, dann auch an der Sitzung teilzunehmen. Ich denke, wir warten jetzt nicht weiter. Mein Name ist Petra Pau. Ich bin die derzeit amtierende oder Altersvorsitzende des Ausschusses für Inneres und Heimat und werde die öffentliche Anhörung der Sachverständigen leiten. Ich danke Ihnen allen, dass Sie uns als Sachverständige zur Verfügung stehen und unserer Einladung nachgekommen sind, um mit Ihrer Expertise uns zu bereichern, aber vor allen Dingen auch die Fragen der Kolleginnen und Kollegen des Ausschusses für Inneres und Heimat und auch der mitberatenden Ausschüsse zu beantworten. Ich begrüße daher zunächst auch die von den Fraktionen benannten und hier anwesenden Sachverständigen, Herrn Dr. Hans-Christoph Azpodin, Frau Susanne Demel, Herrn Professor Dr. Markus Löffelmann, hier auf der anderen Seite, Herrn Professor Ulrich Kelber als Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, Herrn Dirk Peglo, Frau Simone Rauruf, Frau Christine Skropke, Herrn Klaus Teufele und Herrn Dr. Roland Wagner. Habe ich irgendjemanden übersehen? Das ist nicht der Fall. Also seien Sie uns alle herzlich willkommen. Professor Dr. Clemens Arzt musste leider seine Teilnahme kurzfristig absagen. Per Videokonferenz wird sich wahrscheinlich die Kollegin Mechthilde Wittmann zuschalten. Ich sehe sie noch nicht. Begrüßen darf ich dann für die Bundesregierung Frau parlamentarische Staatssekretärin Rita Schwarzelür-Sutter aus dem Bundesministerium für das Inneren und für Heimat. Die Sitzung wird live im Parlamentsfernsehen und auf der Homepage des Deutschen Bundestages übertragen und ab morgen über die Mediathek für die Öffentlichkeit zum Abruf bereitgestellt. Wir hatten schriftliche Stellungnahmen erbeten. Ich bedanke mich bei allen Sachverständigen herzlich für die eingegangenen Stellungnahmen. Diese sind an alle Ausschussmitglieder verteilt worden und werden auch dem Protokoll unserer heutigen Sitzung beigefügt. Ich gehe davon aus, dass Ihr Einverständnis zur Durchführung der öffentlichen Anhörung auch die Aufnahme der Stellungnahmen in eine Gesamtdrucksache umfasst. Von der heutigen Anhörung wird ein Wortprotokoll erstellt und Ihnen zur Korrektur übersandt. Im Anschreiben werden Ihnen die Details zur Behandlung mitgeteilt. Die Gesamtdrucksache, bestehend aus Protokoll und schriftlichen Stellungnahmen, wird im Übrigen auch ins Internet eingestellt. Für die Anhörung ist die Zeit von 14 bis 16 Uhr vorgesehen. Da wir 14.05 Uhr begonnen haben, setze ich hier ein Verständnis voraus, dass wir diese 5 Minuten natürlich entsprechend draufschlagen können. Und meiner Ankündigung gemäß ist der Kollege Höferlin nach Abwicklung all dieser organisatorischen Hinweise auch eingetroffen und wir können mit der Anhörung beginnen. Einleitend möchte ich jedem Sachverständigen die Gelegenheit geben, in einer kurzen Einleitung, die 3 Minuten nicht überschreiten sollte, zum Beratungsgegenstand Stellung zu beziehen. Ich bitte Sie ausdrücklich, sich angesichts der Vielzahl von Sachverständigen an dieses Zeitfenster zu halten, damit ausreichend Zeit für Fragen durch die Abgeordneten besteht. Ihre umfassenden schriftlichen Stellungnahmen sind, wie gesagt, den Ausschussmitgliedern zugegangen und auch bekannt. Nach den Eingangsstatements werden wir orientiert an Fraktionsrunden mit der Befragung der Sachverständigen beginnen. Ich bitte, dass die Fragesteller diejenigen Sachverständigen ausdrücklich benennen, an die Sie Ihre Fragen richten wollen. Für alle noch einmal zu den Frageregeln gilt: In der ersten Fraktionsrunde kann jeder Fragesteller entweder zwei Fragen an einen Sachverständigen oder eine Sachverständige stellen oder je eine Frage an zwei Sachverständige. Für die Fragen gilt eine 2 Minuten Zeitbegrenzung. Die Auskunftsperson antwortet unmittelbar auf die Frage. Für die Antwort auf jede Frage stehen ebenfalls 2 Minuten zur Verfügung. In der zweiten Fraktionsrunde werde ich angesichts der fortgeschrittenen Zeit situativ entscheiden, ob das Zeitfenster weiterhin 2 oder nur noch eine Frage pro Fraktion zulässt. Wenn Sie damit einverstanden sind, werden wir so verfahren. Dann werden wir jetzt entsprechend der alphabetischen Reihenfolge die Sachverständigen aufrufen. Ich darf Herrn Dr. Azbudin um seine Eingangsstellungnahme bitten.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren Abgeordneten. Ich vertrete den Bundesverband der deutschen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie, zu dem die Firma Palantir seit Ende letzten Jahres nicht mehr gehört. Sie ist ausgetreten aus Gründen, die wir nicht im Einzelnen kennen. Und insofern vertrete ich diejenigen Unternehmen, die sich sozusagen als Wettbewerber von Palantir hier um eine Lösung, wie wir sie heute diskutieren, sehen. Da gibt es zum einen das sogenannte NASA-Konsortium, das steht für Nationale Souveräne Analyseplattform mit den Häusern Seconet, Plath Innosystec, Conet und Rola. Und dann gibt es ein zweites Angebot unter dem Kurztitel RAP, Aufbau einer Recherche- und Analyseplattform für die Polizei unter Leitung von Eviden mit verschiedenen Mittelständlern und einen dritten, der mir ausdrücklich gesagt hat, dass er nicht genannt werden möchte, weil er sich noch sozusagen in der Reserve hält. Warum eine deutsche Lösung? Ganz kurz nochmal, auch unter Bezug auf das von mir eingereichte Stellungnahmepapier. Ich möchte vor allem verweisen auf das Strategiepapier der Bundesregierung zur Stärkung der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie vom 12. Februar 2020. Dort werden Krypto und KI ausdrücklich als nationale Schlüsseltechnologien bezeichnet, die man nach Artikel 346 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union national beschaffen will. Wenn man das postuliert hat, dann wäre unsere Position, das bitte auch zu tun. Demgegenüber erscheint aus der Sicht meiner Mitgliedsfirmen die Palantir-Software Gotham oder Gotham weniger verfügbar und Plug-and-Play-ready, als sie immer beworben wird. Im Übrigen sind wir der Meinung, es sollte das Ziel sein, dass man auch auf Bundesebene nicht von einem einzigen Monopolisten abhängig ist, der im Übrigen auch noch ein US-Unternehmen ist. Ich erinnere daran, wir haben einen Präsidentschaftswahlkampf vor uns und da könnte ein Mensch gewinnen, der im Krisenfall America First sagt. Eine nationale Lösung würde unseres Erachtens aus der Sicht unserer Mitgliedsunternehmen mehr Flexibilität bieten, auch mit Blick auf ein übergreifendes System im Kontext des militärischen wie auch des zivilen Nachrichtenwesens und des Sicherheitseinsatzes. Und im Übrigen glauben wir, dass wir auch mit den genannten Gruppierungen hinreichend nah an einer Lösung sind. Im einen Fall mit erklärtermaßen noch geringen Entwicklungsaufwand, der nötig ist, und vergleichsweise auch geringen Kosten. Im anderen Fall schon mit einer militärischen Lösung und einem Prototypen für den polizeilichen Einsatz. Also nah an sozusagen einer Praxislösung. Vielen Dank.
Herzlichen Dank auch für die Einhaltung der Zeit. Frau Susanne Demel hat das Wort.
Vielen Dank für die Möglichkeit zur Stellungnahme für den Bitkom. Da verschiedene unserer über 2000 Mitgliedsunternehmen auch im Bereich Sicherheit und Software grundsätzlich für die Beschaffung solcher Software in Frage kommen, nehmen wir generell keine Stellung zu einzelnen Angeboten, wohl aber an dieser Stelle zu den abzuwägenden Faktoren. Übergeordnetes Ziel muss die Automatisierung von Verwaltungs- und Auswertungsprozessen sein, die eine schnelle und medienbruchfreie Übermittlung von Daten innerhalb der Bundesländer bundesländerübergreifend, aber auch zwischen Bundesländern und Bund ermöglicht. Daher ist es grundsätzlich schon sinnvoll und wünschenswert, dass sich Länder und Bund auf gemeinsame Standards und die Beschaffung entsprechender Lösungen verständigen, die genau das ermöglichen. Zurzeit sehen wir, dass die Sicherheitsbehörden zu solchem Austausch nur eingeschränkt in der Lage sind. Allein die Auswertung von Verdachtsfällen im Bereich Geldwäsche ist durch die Masse der Daten schwierig, sodass die Verfolgung nur rudimentär erfolgen kann. Handlungsoptionen für die Beschaffung solcher IT-Auswertungstools sind im Wesentlichen die Eigenentwicklung, die Entwicklung mit Partnern, entweder im Wege der Auftragsvergabe oder der Kooperation oder die Beschaffung bestehender Lösungen am Markt. Alle Optionen haben ihre Vor- und Nachteile. Und sie müssen unter Betrachtung einmal der kurzfristigen, aber auch der mittel- und langfristigen Bedarfe und der entstehenden Risiken und Chancen abgewogen werden. Die Erstellung eigener Lösungen kann dauerhaft erhebliche Personal, Material und finanzielle Ressourcen binden und unter Umständen deutlich teurer als die Beschaffung marktverfügbarer Lösungen sein, ohne unbedingt in Sachen Erprobung und Updates deswegen wettbewerbsfähig sein zu müssen. Gleichzeitig wird die Beschaffung von bestehenden Lösungen in der Regel schneller und zeitsparender sein, kann aber unter Umständen Kosten und Verfügbarkeit auf Dauer nicht unbedingt garantieren, beziehungsweise ist schwerer zu planen möglicherweise. Die Erstellung von Softwarelösungen im behördlichen Auftrag kann nur dann gelingen, wenn ausreichend Haushaltsmittel und notwendige Ressourcen bei den für die Projekte jeweils zuständigen Behörden da sind. Speziell im sicherheitspolitischen Bereich muss eine besonders kritische Risikoabwägung stattfinden. Eine vollständige Neuentwicklung von bereits am Markt befindlichen Lösungen kann zwar sehr kosten- und zeitintensiv sein, kann aber auch einen Mehrwert haben, wenn es um Kernkomponenten der nationalen Sicherheit geht. Denn digitale Souveränität bedeutet auch eigene Fähigkeiten eben in den bereits erwähnten Schlüsseltechnologien und dort über die entsprechenden Fähigkeiten zu verfügen. Es muss deswegen auch ein Anbieterökosystem in Deutschland zu solchen Schlüsseltechnologien geben. Das kann es nur geben, wenn es auch dauerhaft durch den Staat als Ankerkunden mitgefördert wird. Danke.
Vielen Dank. Wir machen weiter mit Professor Kelber.
Sehr geehrte Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren Abgeordnete, vielen Dank für die Möglichkeit, Stellung zu nehmen. Komplexe Auswert- und Analysesysteme werben mit dem Versprechen, dem zu prüfenden Versprechen, sofort Abhilfe schaffen zu können. Sie greifen aber eben auch sehr intensiv in Grundrechte von Bürgerinnen und Bürgern ein. Und deswegen bedarf es einer speziellen rechtlichen Grundlage, um sie zum Einsatz zu bringen. Ein solches Gesetz liegt aktuell weder für das Bundeskriminalamt noch für die Bundespolizei vor. Software wie Vera aus Bayern könnte deswegen aktuelle Rechtslage nicht zum Einsatz kommen, sondern eine solche Rechtsgrundlage müsste geschaffen werden. Das Bundesverfassungsgericht hat Anfang des letzten Jahres klargestellt, dass komplexe Auswertungen und Analysen nicht grundsätzlich unzulässig sind, sondern es hat dem Gesetzgeber einen Werkzeugkasten zur Verfügung gestellt, um solche gesetzliche Grundlagen schaffen zu können. Das schließt aber immer ein, dass diese Werkzeuge an Bedingungen gebunden sind. Kurzfassung, umso intensiver eine Technologie, eine Technik in Grundrechte eingreift, desto klarer muss der Gesetzgeber selbst die Voraussetzungen und Schwellen festlegen und darf dies nicht auf die Anwendungsebene übertragen. Die Frage für die Verhältnismäßigkeit ist natürlich die Prüfung, ob ein polizeifachlicher Bedarf für die Analysen vorliegt, insbesondere die Analyse- und Auswertungsmöglichkeiten, um Zusammenhänge zwischen Tat-Tat- und Tat-Täter-Beziehungen zu erstellen. In den polizeilichen Datenbanken, die grundsätzlich jetzt diejenigen wären, die zusammen verbunden würden, sind keineswegs nur StraftäterInnen und Verdächtige gespeichert. Daten von Bürgerinnen und Bürgern, die nie einem Tatverdacht ausgesetzt worden sind, als Zeuginnen und Zeugen, Erstatterin von Anzeigen, Geschädigte, Opfer eines Sexualdeliktes. Solche Systeme sorgen ja erstmal für Musterbeziehungen und sind nicht in dieser Unterscheidung wie sonst in Vorgangssystemen einzuteilen. Das heißt, diese Festlegung, welche personenbezogenen Daten überhaupt auswertefähig sein müssen, muss auch am Anfang solcher Überlegungen stehen. Im Projekt Polizei 20 ist ein umfangreicher Bereich vorgesehen für die Auswertung und Analyse von solchen Daten, die dann in dem gemeinsamen Datenhaus zur Verfügung stehen. Die entscheidende technische Stärke von dem Vera unterliegenden System, sehr unterschiedliche, heterogene, auch heterogene Inhalte enthaltene Systeme zusammenzufassen, wäre dann in dieser Form nicht mehr notwendig. Von daher die gründliche Prüfung, ob im Vorgriff auf P20 und ergänzend zu dem, was dort möglich ist, mit einem Drittsystem so etwas zu tun, müsste am Anfang der Überlegungen stehen und nicht schon die Voraussetzung sein. Aus Gründen der digitalen Souveränität wäre eine Eigenentwicklung vorzuziehen.
Vielen Dank. Wir wechseln auf die andere Seite zu den Sachverständigen, zu Herrn Prof. Dr. Markus Löffelmann.
Bitte. Sehr geehrte Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren Abgeordneten, vielen Dank für die Einladung. Dass eine moderne Polizei über moderne Formen der Datenverarbeitung und Analyse verfügen können muss, ist, denke ich, eine Selbstverständlichkeit, über die auch hier weitgehend Einigkeit herrscht. Darüber hinaus gibt es einen breiten Konsens, dass solche Systeme auch bund- und länderübergreifend vereinheitlicht sein sollen. Das war Gegenstand der Saarbrücker Agenda und auch des Projekts Polizei 2020. Aus einer juristischen Perspektive, und allein dazu kann ich hier beitragen, ist freilich die rechtliche Ausgestaltung, Herr Gelber hat es auch gerade schon angesprochen, solcher Systeme von ganz entscheidender Bedeutung. Und auch darüber gab es im Ansatz in der Vergangenheit keinen Dissens. Ich möchte gerne die Gelegenheit nutzen, aus dem White Paper des BMI von 2017 Seite 24 zu zitieren. Da heißt es, die technische Realisierung der gesetzlichen Datenschutzbestimmungen, wie sie sich aus dem neuen BKAG ergeben, ist Vorgabe für die Modernisierung der Informationssysteme der deutschen Polizeien. Der Grundsatz der hypothetischen Datenneuerhebung ist als zentrales Element des Urteils des Bundesverfassungsgerichts effektiv und effizient in der zu entwickelnden IT-Architektur Polizei 2020 umzusetzen. Zitat Ende. Nun hat das Bundesverfassungsgericht in den vergangenen Jahren seine Rechtsprechung zu Datenverarbeitungen sehr stark weiterentwickelt und den Gesetzgeber dabei immer wieder aufgefordert, eigenverantwortlich präzise Entscheidungen zu treffen. In seiner Entscheidung zur automatisierten Datenverarbeitung vom vergangenen Jahr hat es zahlreiche Gesichtspunkte aufgezeigt, die der Gesetzgeber dabei zu beachten hat, ohne aber ein konkretes Regelungsmodell vorzugeben. Und das, glaube ich, stellt den Gesetzgeber vor eine große Herausforderung. Wenn wir uns nun die existierenden Rechtsgrundlagen ansehen, die es in einigen Ländern gibt, sehen wir ein ganz heterogenes Bild. In Nordrhein-Westfalen eine Regelung, gegen die schon eine Verfassungsbeschwerde anhängig ist. In Hessen eine neue Regelung, gegen die massive Bedenken vorgebracht werden. In Bayern und in Rheinland-Pfalz gibt es aktuelle Gesetzgebungsverfahren, die völlig disparat sind und die auch große Schwierigkeiten aufwerfen. Meines Erachtens wäre es für eine Konsolidierung des Rechtsrahmens für diese Datenanalyse notwendig, auf zwei Ebenen zu denken. Zum einen müssten Art, Umfang der zu verwendenden Daten und die zu verwendenden Methoden einheitlich festgelegt werden, denn das ist der Ausgangspunkt für alle weiteren Regelungen. Und der richtige Regelungsort dafür wäre eigentlich das BKAG, wenn dem BKA eine Schlüsselrolle bei der Bereitstellung dieser Technologie zukommen soll. Und dann müssten zum anderen in den Fachgesetzen der verschiedenen Polizeien Eingriffsschwellen geregelt werden. Warum? Weil die automatisierte Datenverarbeitung zugleich eine Neuerhebung von Erkenntnissen ist und deshalb der Befugnisse bedarf. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass auf dieser Ebene in den Fachgesetzen ein gewisser Regelungsspielraum besteht, um Eigeninteressen der jeweiligen Polizeien zur Geltung kommen zu lassen. Ich bedanke mich.
Herzlichen Dank. Das Wort hat Herr Dirk Peglow.
Ja, herzlichen Dank, Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete. Es freut mich sehr, dass ich die Gelegenheit habe, mal das Thema vielleicht ein bisschen aus Sicht der kriminalpolizeilichen Praxis zu beleuchten. Ich habe extra zwei Zitate mitgebracht, die leider Gottes immer mehr repräsentativen Charakter gewinnen für die kriminalpolizeiliche Arbeit. Eines beginnt damit, dass eine junge Kollegin mir sagte, ich gehe abends nach Hause und denke darüber nach, was ich heute alles nicht erkannt habe, ob ich etwas nicht veranlasst habe, was dazu geführt hätte, ein Kind aus dieser schrecklichen Situation zu befreien und den Täter an der Fortsetzung seiner furchtbaren Taten zu hindern. Das nächste Zitat ist von einem Kollegen. Wenn ich Nachrichten schaue und dort eine Meldung zu einem Terroranschlag kommt, denke ich sofort, hoffentlich war es keiner von meinen Leuten. Ich mache mir dann Sorgen, dass ich Dinge übersehen habe, die dazu führten, dass Menschen zu Schaden gekommen sind. Zwei Zitate junger Polizeibeamter, die aus meiner Sicht sehr gut beschreiben, unter welchem Druck bereits junge Kolleginnen und Kollegen stehen. Zwei Zitate, die aber auch verdeutlichen, und das ist heute ja Thema, wie wichtig es ist, den Ermittlerinnen und Ermittlern die bestmöglichsten Werkzeuge für ihre Arbeit zur Verfügung zu stellen, und zwar in rechtlicher und technischer Hinsicht. Erfolgreiche polizeiliche Arbeit ist immer ein Zusammenspiel mehrerer kriminalistischer Fertigkeiten und Methoden, die fallgezogen angewandt werden müssen. Die Veränderung des Kriminalitätsgeschehens, insbesondere die Verlagerung von Kriminalität aus dem analogen in den digitalen Raum, wir kennen das alle, hat leider Gottes zur Folge, dass die Analyse- und Auswertekompetenzen immer mehr zum entscheidenden Faktor werden, Straftaten zu verhindern oder Gefahrenlagen zu erkennen. Vor diesem Hintergrund erachte ich die nachfolgenden Grundaussagen für die heutige Anhörung aus Sicht der polizeilichen Praxis für besonders bedeutsam. Die Notwendigkeit datenbankübergreifender Analyseplattformen ist aus fachlicher Sicht alternativlos und muss sich anbieterunabhängig an den Bedarfen der Kolleginnen und Kollegen ausrichten, die diese Systeme im täglichen Dienst verwenden. Das Bundesverfassungsgericht, das ist eben hier schon genannt worden, hat klargestellt, dass die automatisierte Datenauswertung zur vorbeugenden Bekämpfung schwerer Straftaten zulässig ist. Es hat auch zugleich die verfassungsrechtlichen Hürden für eine Nachbesserung bestehender gesetzlicher Normen wie auch für notwendige gesetzgebende Initiativen in den Ländern definiert. Die Vorgaben sind bei der rechtlichen und technischen Umsetzung zu beachten. In Hessen sind die notwendigen Anpassungen bereits erfolgt. Ich komme aus Hessen, deswegen weiß ich, wovon ich spreche. Digitale Souveränität bedeutet aus Sicht der polizeilichen Praxis zunächst die Hoheit über die verfügbaren polizeilichen Daten sicherzustellen und diese rechtskonform zu verarbeiten. Für meine Kolleginnen und Kollegen kann die Entwicklung von IT-Lösungen in eigener digitaler Kompetenz nicht zur Folge haben, dass die bereits in NRW und Hessen und demnächst in Bayern im erfolgreichen Betrieb befindlichen Systeme nicht eingeführt werden, weil man auf die Implementierung souveräner Systeme unbestimmte Zeit warten muss. Wir sollten alle so ehrlich sein und feststellen, dass jedenfalls nach meiner Erfahrung bis zum heutigen Tage keine vernünftige Alternative zu dem aktuellen Produkt vorhanden ist, aber ich muss einschränkend sagen, dass wir natürlich uns alle freuen würden, auch aus Sicht der polizeilichen Sachbearbeitung, wenn ein digitales, souveränes System irgendwann mal eingeführt wird. Es kann nur nicht zur Folge haben, dass wir das Funktionierende abschalten, bis es neue kommt. Dankeschön.
Dankeschön. Das Wort hat Frau Simone Ruf.
Sehr geehrte Abgeordnete, vielen Dank für die Einladung. Die Gesellschaft für Freiheitsrechte rät von der Einführung von Bundeswehre ab. Es gibt derzeit keine Rechtsgrundlage für BKA und Bundespolizei, auf die sich der Einsatz stützen ließe. Das heißt, eine Genehmigung durch das BMI würde nicht dazu führen, dass der Einsatz erlaubt wäre. Man müsste vielmehr zuerst eine Rechtsgrundlage dafür schaffen. Aus dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom Februar 2023 ergibt sich, dass es verfassungsrechtlich grundsätzlich zulässig wäre. Man müsste dann die darin vorgezeichneten Grenzen wahren und darin aufgezeigte Anforderungen an die Rechtsgrundlage erfüllen. Wir raten dennoch davon ab, eine Rechtsgrundlage für Bundeswehrer zu schaffen, und zwar aus folgenden Gründen. Zunächst muss man sich klar machen, was die Software potenziell alles kann. Es werden hier nicht nur getrennte Datenbanken zusammengeführt, sondern durch sogenanntes Data Mining werden die Daten analysiert, um Muster zu erkennen und neue Beziehungen zu bilden. Das heißt, der Einsatz ermöglicht es, neues persönlichkeitsrelevantes Wissen aus den vorhandenen Daten zu generieren, das sonst verborgen bliebe. Wir sprechen also nicht nur von einer Weiterverarbeitung der Daten, sondern von spezifischen Belastungseffekten, die durch Data Mining entstehen können. Allen voran besteht die Gefahr, dass ganze Persönlichkeitsprofile erstellt werden können. Darüber hinaus haben es wir hier aber mit einer enormen Streubreite zu tun, denn aus grundrechtlicher Perspektive sind nicht nur Zielpersonen einer Analyse betroffen, sondern alle, deren Daten in die Datenanalyse einbezogen werden. Was mich gleich zum nächsten Punkt bringt. Der Einsatz birgt ein hohes Risiko falscher Verdächtigung. Warum? Bei der Polizei liegt eine Vielzahl von Daten unbeteiligter vor. Das betrifft vor allem Funkzellenabfragen und Vorgangsdaten. Das heißt, das Risiko ist recht hoch, dass Unbeteiligte fälschlicherweise als StörerInnen oder Verdächtige von der Software identifiziert werden, und zwar vor allem dann, wenn komplexe Algorithmen der Auswertung zugrunde liegen, die nicht nachvollziehbar sind. Weiter hat der Einsatz großes Diskriminierungs- und Stigmatisierungspotenzial. Polizeilichen Datensätzen sind Diskriminierungen immanent. Die verstärken sich durch den Einsatz künstlicher Intelligenz und komplexer Analysen und werden mit steigender Komplexität weniger nachvollziehbar. Darauf hat auch das Bundesverfassungsgericht verwiesen. Es besteht also die Gefahr, dass ganze Personengruppen unter Generalverdacht gestellt und stigmatisiert werden. Der Eingriff verschärft sich dadurch, dass es sich hier um heimliche Maßnahmen handelt und damit erhebliche Rechtsschutzdefizite einhergehen. Und schließlich ist auch der Mehrwert fraglich. Auf der einen Seite haben wir offenkundig handfeste, schwerwiegende Grundrechtseingriffe mit erheblicher Streubreite und auf der anderen Seite anekdotisch anmutende Erzählungen über die Effizienz der Software. In rechtlicher Hinsicht stellt sich also schon die Frage, ob eine derartige Befugnis überhaupt erforderlich ist. Jedenfalls raten wir davon ab, auf private Softwareanbieter zurückzugreifen. Das Bundesverfassungsgericht hat es zwar nicht ausgeschlossen, aber auch darauf hingewiesen, dass damit die Gefahr unbemerkter Manipulation und des unbemerkten Zugriffs auf Daten durch Dritte verbunden ist. Und auch wir sehen hier große Gefahren im Hinblick auf Datensicherheit, Intransparenz und Abhängigkeit. Gerade die Abhängigkeit wird dazu führen, dass auch die Kosten in die Höhe schießen werden, wenn ein Anbieter die Preise letztlich diktieren kann. Dankeschön.
Vielen Dank. Und wir machen weiter mit Frau Christine Skropke.
Sehr geehrte Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren, ich danke Ihnen für die Gelegenheit, zu diesem wichtigen Thema Stellung zu nehmen. Als Mitarbeiterin der SECONET möchte ich das Thema aus einer primär technologischen und industriepolitischen Sicht darstellen. Sicherheit und der Schutz der Bevölkerung sind Kernaufgaben des Staates. Es steht außer Frage, dass die dafür zuständigen Behörden alle mit allen verfügbaren modernen Technologien zur Unterstützung ihrer Arbeit ausgestattet werden sollten. Was sind technologische Grundvoraussetzungen? Nationale hoheitliche Bereiche müssen sicherstellen, dass Daten und Informationen sowie die Kontrolle über den Zugriff stets mit der höchst verfügbaren und vertrauenswürdigen Sicherheitstechnologie vor Sabotage, Spionage und Datenmissbrauch geschützt sind. Die Software allein einmalig auf Sicherheit zu prüfen, stellt keine ausreichende Vertrauenswürdigkeitsüberprüfung dar. Ebenso unerlässlich ist die Einbettung der Software in hochsichere Cloud- und Netzwerkinfrastrukturen. Industriepolitisch betrachtet, wir machen Forschungsförderung in Deutschland. Wir betreiben Gründungsförderung. Gleichzeitig definieren wir Strategiepapiere, wie von Herrn Dr. Azpodin schon genannt, zu wichtigen Kompetenzen, Schlüsseltechnologien und ganze Branchen als national relevant. Und Unternehmen dieser Branchen müssen national geschützt und gefördert werden, so heißt es in den Strategiepapieren. Keine Frage, Gründungsförderung und Kapitalgeber sind wichtig. Aber das Wichtigste für die Entwicklung sind Beauftragungen. Sie ermöglichen die praktische Anwendung, aber auch gemeinsame Weiterentwicklung mit den Bedarfsträgern. Die Unternehmen wachsen wirtschaftlich stabil, stellen nationale Fähigkeiten sicher und leisten wertvolle Beiträge beim Setzen neuer technologischer Standards. Technologiehoheit und Vielfalt verhindern die Abhängigkeit von Drittstaaten oder einzelnen Anbietern. So kann Deutschland digital souverän werden und bleiben. Es fehlt generell an einer langfristigen Bedarfsplanung. Das Projekt Bundeswehr wäre prädestiniert, die erwähnten nationalen Strategien in eine operative Wirtschaftspolitik umzusetzen. Daher verwunderte es, dass bei der europäischen Ausschreibung kein deutsches oder zumindest europäisches Konsortium ausgewählt wurde oder, sofern die Fähigkeiten zum Zeitpunkt der Ausschreibungserstellung noch nicht sichtbar oder verfügbar waren, die deutsche Industrie nicht frühzeitig in die Bedarfsermittlung und deren möglichen Realisierung eingebunden wurden. Als Fazit kann ich sagen, das Programm P20 ist der Reset-Button für die IT-Infrastruktur der deutschen Polizei. Im Sinne einer nachhaltigen nationalen Industriestrategie sollte insbesondere bei den kritischen Teilprojekten auf digital souveräne Lösungen nationaler Hersteller gesetzt werden. Die Vergabe an außereuropäische Anbieter von Einzellösungen mag kurzfristig attraktiv erscheinen, mittel- und langfristig aber ignoriert diese nicht absehbare finanzielle, technische und letztlich auch geopolitische Risiken. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen und es geht weiter mit Herrn Klaus Teufele.
Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, mein Name ist Klaus Teufele, ich bin Polizeibeamter des Bayerischen Landeskriminalamts in München und bedanke mich sehr herzlich für die Gelegenheit, hier heute auch etwas zur Bundeswehr sagen zu dürfen. Greift die Kreuzfahrer und Juden an, nehmt sie ins Visier. Mit diesen Worten forderte al-Azhari, der Sprecher des Islamischen Staates, Provinz Khorasan, bereits unmittelbar nach dem furchtbaren, menschenverachtenden Terrorangriff auf die Konzerthalle in Moskau seine Anhänger zu weiteren Angriffen, Übergriffen in Europa und den USA auf. Neben der islamistischen Bedrohung, neben dem internationalen Terrorismus ist es aber auch die Schwerkriminalität, die organisierte Kriminalität, die die anhaltend hohe Gefährdungslage in Deutschland beeinflusst. Der rechtsextreme Angriff auf die Synagoge in Halle, der Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke, aber auch der sexuelle Missbrauch an Kindern und die in Massen verbreiteten Inhalte dieser Missbräuche sind Ausdruck oder Teil unserer Sicherheitslage. Ziel muss es sein, Anschläge bereits frühzeitig zu erkennen und zu verhindern. Ziel muss es sein, Kinder aus diesem Missbrauch herauszuholen und weitere Missbräuche zu verhindern. Dafür braucht die Polizei aber das notwendige Werkzeug. Daten, polizeiliche Daten sind ein wesentlicher Wehrwert, mit dem wir hier arbeiten, um Tat-Täter-Zusammenhänge erkennen zu können, mögliche Anschlagsziele identifizieren oder die Täter identifizieren zu können. Die Daten, die die Polizei derzeit hat, liegen historisch bedingt, aber in sehr unterschiedlichen Datenformaten, in sehr unterschiedlichen Fachverfahren, sehr breit gestreut zur Verfügung. Eine Abfrage, eine Recherche, eine Informationsgewinnung, was weiß denn die Polizei überhaupt, bedeutet heute, dass diese Daten manuell abgeglichen werden müssen, recherchiert, bewertet und die Zusammenhänge manuell zusammengetragen werden müssen, mit der Frage, ob sie überhaupt erkannt werden. Das erfordert nicht nur viel Personal, sondern auch viel Zeit, Zeit, die nicht zur Verfügung steht. Diese Gefährdungslagen können sich jederzeit konkretisieren. Die Bayerische Polizei hat sich deshalb im Jahr 2021 bereits dazu entschlossen, eine verfahrensübergreifende Recherche- und Analyseplattform einzuführen. Mit diesem Bedarf stehen wir aber nicht alleine. In Nordrhein-Westfalen und Hessen gibt es diese Systeme bereits und alle anderen Bundesländer haben polizeilicherseits bereits erklärt, dass dieser Bedarf besteht. Damit war es für uns auch nicht verwunderlich, dass wir von Seiten des Zentralprogramms des BMIs auch die Bitte bekommen haben, unsere Ausschreibung insoweit zu öffnen, dass auch die Beschaffung einer Bundeswehr möglich wird. Das haben wir gemacht. Wichtigster Gesichtspunkt war dabei unter anderem, die Gefährdungslage ist heute, jetzt. Wir haben keine Zeit. Wir müssen reagieren. Und damit war wichtigster Punkt ein bestehendes System, eine leistungsstarke Software, die in der Einsatz bereits erprobt ist. Das war gemeinsames Verständnis des Zentralprogramms und der Bayerischen Polizei. Wir haben eine europaweite Ausschreibung durchgeführt. Von 13 Firmen, die Interesse gezeigt haben, haben wir 3 zur Abgabe eines Angebots aufgefordert und letztlich das Angebot der Firma Palantir bezuschlagt, als leistungsstärkstes und wirtschaftlichstes Angebot bezuschlagt. Heute,
Herr Teufel, bitte.
Ja, sind wir der Überzeugung, dass das jetzt richtig ist. Ich kann Sie nur bitten, auch auf Bundesebene die Voraussetzungen für den Einsatz der Bundeswehr zu schaffen. Als Polizeibeamter bin ich überzeugt, wir brauchen dieses Werkzeug und wir brauchen es zeitnah.
Vielen Dank. Herr Dr. Roland Wagner hat das Wort.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete. Wenn wir uns die Frage stellen, wofür steht die Polizei, dann ist die Antwort simplifiziert: effektive Gefahrenabwehr und konsequente Strafverfolgung. Wobei idealerweise, da sind wir uns einig, mehr Gefahren abgewehrt werden, als später Straftäter verfolgt werden müssen. Und die Gefahrenlage ist, um die Worte der Bundesinnenministerin nach den Anschlägen in Moskau zu zitieren, akut. Wir haben in unserer Gesellschaft im Moment sehr viel Nährboden für Gefahrenlagen. Die Zahl der Straftaten steigt. Wir haben den Ukraine-Krieg genauso wie den Nahostkonflikt und zudem eine steigende Radikalisierungsbereitschaft. Auftrag der Polizei ist es, die Bürgerinnen und Bürger zu schützen, Gefahren von ihnen abzuwenden und ein Leben in Sicherheit zu ermöglichen. Erfolgskritische Faktoren für eine effektive Gefahrenabwehr wiederum sind erstens ein professioneller Umgang mit großen Datenmengen und zweitens Geschwindigkeit beim Erkennen von kriminellen Netzwerken oder einfacher, Herr Teufel hat es gerade ebenfalls gesagt, Zeit. Als Beispiel für den Umfang mit Datenmengen kann ich Ihnen unsere BAO Focus, das ist die besondere Aufbauorganisation zur Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs, ein paar Zahlen nennen. 83.000 Asservate wurden in 3 Jahren gesammelt, 21.200 Asservate allein in 2023. Wir haben aktuell 8.700 aktive Fälle und einer hat im Schnitt 3,2 Terabyte pro Fall. Das können Sie händisch auf gar keinen Fall mehr auswerten oder analysieren, geschweige denn relevante Verknüpfungen zu anderen Tätern herstellen. Wir aber wollen die Netzwerke identifizieren und bekämpfen. Der zweite kritische Faktor, die Zeit. Laufender Missbrauch oder Terrorabwehr duldet keine Minute Verzögerung. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Auch der Kollege Peglo und Teufel haben es gerade gesagt. Den Unterschied dabei machen aber oft wenige Stunden. Daher brauchen wir Werkzeuge, die es uns jetzt und nicht morgen oder übermorgen, sondern jetzt ermöglichen, die vorhandenen Daten schnell, sicher und umfassend zu analysieren. Und es muss uns gelingen, die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen, um weiteres zu verhindern. Daran sind sich übrigens alle Polizeien des Bundes und der Länder fachlich einig. Nach meiner Auffassung haben wir ein solches Werkzeug mit der Analyseplattform HessenData oder eben der Bundeswehr, denn es ist eine schnelle Analyse bereits vorhandener und rechtmäßig erhobener polizeilicher Daten möglich. Es ist rechtlich zulässig, das hat das Bundesverfassungsgericht entschieden und der hessische Gesetzgeber hat eine an der Entscheidung ausgerichtete Norm getroffen. Durch das Fraunhofer SIT wurde moderner Datenschutz und IT-Sicherheit geprüft und wichtig, es gibt gegenwärtig keine Alternative und sie ist ehrlich gesagt auch nicht in Sicht. Denn digitale Souveränität darf an dieser Stelle nicht falsch verstanden werden. Ich bin sehr für deutsche und europäische Produkte, wenn sie verfügbar sind und den gleichen Nutzen bringen. Das ist Teil der Digitalstrategie der Polizei in Hessen, die ich maßgeblich verantworte. Das Streben nach digitaler Souveränität darf aber nicht dazu führen, dass wir Gefahren für die Bürgerinnen und Bürger zulassen, die wir anders verhindern können. Der Einsatz wäre bei allem Streben nach digitaler Souveränität zu hoch. Daher, die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger duldet keinen Aufschub und kein Zuwarten, weshalb ich mich sehr für die Ausstattung aller Polizeien des Bundes und der Länder mit der Analyseplattform WERA ausspreche, um die Handlungsfähigkeit der Strafverfolgungsbehörden zu sichern. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen. Ich erinnere an unsere Frageregeln. In der ersten Runde kann jeder Fragesteller entweder zwei Fragen an einen Sachverständigen oder je eine Frage an zwei Sachverständige richten. Für die Fragen gilt eine 2 Minuten Zeitbegrenzung und die Auskunftspersonen antworten jeweils unmittelbar auf die Frage. Auch hier stehen ebenfalls 2 Minuten dann zur Verfügung. Ich gehe davon aus, Kollege Fiedler, dass Sie fragen, oder? Nee, der Kollege Hartmann, bitte.
Frau Vorsitzende, herzlichen Dank für die Möglichkeit. Zunächst mal an die Sachverständigen herzlichen Dank für die wirklich umfänglichen Stellungnahmen, die auch aufzeigen, wie groß eigentlich die Spannbreite zwischen Datenschutz, Rechtsgrundlagen und sofortigem Handeln, also dem Vollzug, ohne jedes Zögern deutlich machen. Deswegen erlaube ich mir den Hinweis, dass wir das als Gesetzgeber sehr ernst machen und sehr ernst nehmen. Und gerade auch als Koalition hier vor allem in dem Punkt der Rechtsgrundlagen sind. Also deswegen auch nochmal Danke an den Bundesdatenschutzbeauftragten und Herrn Professor Dr. Löffelmann, an den die Frage auch gleich gehen wird. Also ohne Rechtsgrundlage wird das nicht gehen. Die Verhinderung der Tat und am Ende auch die Verfolgung und wirklich auch Aburteilung ist sehr entscheidend. Darum das vorweggeschoben. Und an die Kollegen von der Union, sich so einseitig vor ein amerikanisches Unternehmen spannen zu lassen, ist ein Widerspruch zur deutschen digitalen Souveränität. Und darum geht die zweite Frage auch gleich an Frau Skopje. Denn es ist ja so, als ob es auf dem ganzen globalen Markt offensichtlich nur ein US-amerikanisches Unternehmen nach ihrer Lesart gibt. Und wenn ich nach den Berichten in Bayern schaue, wird sogar die Rechtsgrundlage, auf denen das angewandt wird, der Testbetrieb in Frage gestellt. Also ganz so einfach ist die Sachlage nicht. Deswegen geht die erste Frage an Frau Skopje. Sie sind Vertreterin eines namhaften Unternehmens, das anstelle vieler, wir haben das bei Bitkom gehört, heute hier anwesend ist. Wenn Sie die digitale Souveränität, auch Ihre Leistung beurteilen, sind nicht in der Werbeshow, Sie haben auch in der Stellungnahme deutlich gesagt, Sie waren bislang nicht befasst damit. Nach unserem Kenntnisstand gibt es 2 oder 3 Strukturen oder Konsortien, die sich eine solche eigenständige Lösung vorstellen könnten. Können Sie das bitte mal in zeitlichen Bezug stellen? Was wäre daran zu tun? Was wäre aber auch anzupassen bei amerikanischen Lösungen? Was wäre anzupassen überhaupt, um in einen Betrieb zu kommen? Sonst entsteht ja der Eindruck, als ob heute etwas verfügbar ist, was sofort per Knopfdruck da ist. Bayern investiert seit Jahren 5 Millionen Lizenzgebühren, um es nicht anwenden zu können. Und die zweite Frage, Herr Professor Dr. Löffelmann. Sie haben in Ihrem Sachverständigen Schreiben noch mal deutlich gesagt, welche Mindestanforderungen muss eigentlich ein Gesetzgeber, und da würde ich differenzieren zwischen dem Bundes- und den Landesgesetzgebern, eigentlich erfüllen? Und welche Streitpunkte sind jetzt schon gegeben bei den vorhandenen Rechtsgrundlagen und der guten Ordnung Alberser angemerkt? 4 Länder wollen die Palantir-Lösung in Deutschland nicht. Und die stolze Republik Frankreich verzichtet komplett auf Palantir und setzt auf eigenständige nationale Regelungen, gerade deswegen.
Danke. Wir beginnen mit Frau Skorupke.
Ja, vielen Dank. Souveräne Lösungen ja, haben wir verfügbar in Deutschland. Wir haben die Möglichkeit, Konsortien zu bilden. Es gibt schon seit einem Jahr einen Zusammenschluss von Unternehmen, die sich dort darauf verständigt haben, eine Lösung bauen zu können. Es bedarf einer Anschubfinanzierung, wenn ich das so konkret direkt sagen darf. Es sind deutsche Unternehmen, die alle sicherheitsüberprüft sind, die alle in Sicherheitsumgebungen für Bund oder Länder tätig sind, mit den verschiedenen Disziplinen, die so etwas in 6 bis 12 Monaten aufbauen könnten. Dazu würde ich gerne noch betonen, dass wir eine außerordentliche KI-Forschung in Deutschland haben, auf die wir sehr stolz sind. Und ich glaube, dass man hier auch sehr wohl in Start-ups mal reinschauen könnte, die hier solche Dinge auch aufbauen können. Was die digitale Souveränität angeht, glaube ich, muss man auch immer darauf schauen, mit welchen Bibliotheken und Datenbanken arbeiten eigentlich KI-Systeme. Ich glaube, das ist sehr wichtig, dass die genau angesehen werden. Gibt es hier, hier gab es auch vorher schon Stellungnahmen dazu. Wie ist das mit der Gleichbehandlung und der, auch vor allen Dingen der Anonymisierung und Pseudonymisierung der Daten? Das ist ganz erheblich. Also in Deutschland haben wir Unternehmen, die das leisten können. Die Einbindung von amerikanischen Unternehmen kann erfolgen, wenn es gesicherte Schnittstellen gibt. Aber man muss immer berücksichtigen, dass es immer noch in Amerika die Möglichkeit gibt, dass ein Präsident sagt, wir greifen jetzt auf alle Daten zu. Ich glaube, hier darf man nicht unterschätzen, was also der Rückfluss an Daten auf amerikanische Systeme ermöglicht oder ermöglichen könnte, wenn es, wenn in Amerika die Gesetze geändert würden. Danke.
Vielen Dank, Herr Professor Löffelmann.
Ja, vielen Dank für diese sehr komplexe Frage. Das Bundesverfassungsgericht, das ist eine zentrale Aussage dieses Judikats von 2023, hat deutlich gemacht, dass automatisierte Datenanalysen eine sehr große Anwendungsbreite haben, sehr unterschiedliche Eingriffsintensitäten hervorrufen können. Und das hängt davon ab, welcher Art die Daten sind, die verarbeitet werden, welchen Umfang das hat, welche Analysemethoden verwendet werden. Dem muss man, und das ist eigentlich der zentrale Punkt, nun Eingriffsschwellen gegenüberstellen. Man braucht also ein Stufensystem von Eingriffsschwellen. Und dieses Stufensystem ist ganz eng und unmittelbar mit dem verknüpft, was eine solche Maßnahme kann und darf, mit der Funktionalität dieser Maßnahme. Ich habe mal versucht, ein solches Stufensystem zu visualisieren. Ich weiß nicht, ob das hier erkennbar ist. Ja, was man machen könnte und was vielleicht unverzichtbar ist, aber in den gegenwärtigen Rechtsgrundlagen überhaupt nicht auftaucht, ist, dass man die zu verarbeitenden Daten zunächst einmal kategorisiert. Ja, hier kann man 5 Kategorien sehen. Da gibt es nicht personenbezogene Daten, die kann man praktisch für alles verwenden. Es gibt Daten, dann, die sind gesperrt, weil sie aus einer eingriffsintensiven Maßnahme stammen, wie Wohnraumüberwachung, Online-Durchsuchung. Und dazwischen muss man eben je nach Herkunft der Daten, ihrer intrinsischen Sensibilität oder dem Verantwortungsprinzip die Daten einer Kategorie zuordnen. Das könnte, sollte man in einem BKAG machen. In den Fachgesetzen der Länder und des Bundes müssten Eingriffsschwellen definiert werden. Ja, und dann sieht man hier, würden bestimmte Datentöpfe durch bestimmte Eingriffsschwellen abgedeckt werden. Das Besondere an einem solchen Stufenkonzept wäre nun, dass die ordinale Stufe der Eingriffsschwelle immer eins höher liegt als die Schutzwürdigkeit der Daten. Denn man muss auch die eigenständige Eingriffsintensität der automatisierten Analyse abdecken. Also in aller Kürze, ich glaube, so ein Konzept ist dringend erforderlich, aber ich kann im gegenwärtigen Recht nirgendwo auch nur Ansätze für ein Konzept erkennen.
Eine Bitte, Herr Professor Löffelmann, können Sie uns diese Visualisierung im Nachgang mit zur Verfügung stellen? Dann würde sie Bestandteil des Protokolls, damit man es entsprechend.
Dann selbstverständlich, das mache ich gerne.
Herzlichen Dank. Dann kommen wir zur CDU-CSU-Fraktion. Das Wort hat der Kollege Dr. Heck.
Ja, auch von unserer Seite herzlichen Dank an alle Sachverständigen für ihre Ausführungen. Uns geht es nicht darum, irgendein Unternehmen zu bevorzugen. Uns geht es um die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger. Und wir haben zur Kenntnis zu nehmen, dass es eine Ausschreibung gegeben hat, federführend von der Bayerischen Polizei. Deswegen ist meine erste Bitte an Herrn Teufle: Könnten Sie noch mal die Rahmenbedingungen dieser Ausschreibung darlegen? Wie war insbesondere der Bund daran beteiligt? Wie war der Weg dorthin? Und können Sie sich eigentlich erklären, warum sich der Bund dann offenbar entgegen der fachlichen Voten, insbesondere des BKA, entschieden hat, die dann erfolgte Ausschreibung nicht weiter zu verfolgen und das Produkt nicht abzurufen? Das ist meine erste Frage. Und die zweite Frage geht an Herrn Dr. Wagner. Sie haben ja sehr eindrucksvoll dargelegt, wie zeitkritisch viele polizeiliche Ermittlungen sind. Und haben Sie Kenntnis darüber, wie lange es dauern würde, eine Eigenentwicklung im Rahmen des Programms P20 vorzunehmen? Wie weit sind wir da? Wie viel Zeit würde noch vergehen, bis die wirklich so weit wäre, dass sie von der Polizei auch eingesetzt werden kann?
Herr Teufel, Sie haben das Wort.
Vielen Dank. Damit zu der ersten Frage. Rahmenbedingungen. Ausgehend vom fachlichen Bedarf haben wir hier natürlich aufgrund der zu erwartenden Kostengröße eine europäische Ausschreibung durchgeführt, die auf Basis von Leistungsbeschreibung, Eignungskriterien etc. durchgeführt wird. An der Erstellung der Leistungsbeschreibung, an der Festlegung der Eignungskriterien war bereits das Zentralprogramm, war das BMI bereits beteiligt. Das heißt, wir haben diese Kriterien gemeinsam festgelegt. Genauso wie wir gemeinsam festgelegt haben, dass aufgrund des akuten Handlungsbedarfs auch eine Software benötigt wird, die jetzt in den Einsatz gebracht werden kann, die wir jetzt brauchen. Die Ausschreibung selbst wurde auch gemeinsam durchgeführt in einer gemeinsamen Bewertungskommission. Das heißt, wir haben das nicht alleine getan, sondern haben das auch gemeinsam mit dem Zentralprogramm gemacht und sind hinterher auch zur gemeinsamen Entscheidung gekommen, dass das Produkt der Firma Palantir zu bezuschlagen ist. Vom Rahmenkonstrukt sieht die Ausschreibung vor oder sah die Ausschreibung vor, dass die bayerische Polizei unmittelbar abrufen kann, dass andere Bundesländer auch unmittelbar abrufen können, dass aber hier auch der Bund für uns alle gemeinsam, für alle Bundesländer gemeinsam Bundeswehrer abrufen kann, was wiederum für alle Beteiligten nicht bedeutet, dass es jeder sofort einsetzen muss, sondern schlicht und einfach einsetzen kann. Aber das noch zu einem deutlich günstigeren Preis, weil nur eine Installation damit benötigt werden würde. Waren wir überrascht? Natürlich waren wir überrascht. Die Leistungsbeschreibung hat das Produkt hervorgebracht, das alle Kriterien erfüllt. Es war das wirtschaftlichste Angebot. Für uns äußerst überraschend, dass am Ende der Bund Vera nicht abgerufen hat.
Vielen Dank, Herr Dr. Wagner. Sie haben das Wort.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank, Herr Abgeordneter, für die Frage. Ich würde gerne eine allgemeine sozusagen Antwort vorweg mal als Frage formulieren, weil ich mir nämlich gar nicht sicher bin, ob überhaupt eine Eigenentwicklung im Moment möglich ist. Denn wir haben drei Vergabeverfahren gehabt, was Analyseplattformen angeht. Hessen als erstes, Nordrhein-Westfalen als zweites und Bayern, wie gerade von Herrn Teufel umfassend dargestellt, dann fürs Programm 2020. Und der Vertrag läuft ja noch. Vor dem Hintergrund, wenn wir eine identische Analyseplattform ausschreiben würden, wäre es zumindest nach meinem Verständnis nicht ganz vergaberechtskonform, denn der Rahmenvertrag läuft 5 Jahre, ist 22 für Zuschlag worden und hat dann, meine ich, noch mal eine Abrufoption auf 4 mal 1 Jahr. Vor dem Hintergrund wäre das schon allein die Frage, was zu einer zeitlichen Verzögerung in meinen Augen führen würde, denn ich gehe davon aus, dass man sich auf jeden Fall juristisch wehren würde gegen so etwas. Aber es geht meiner Meinung nach noch viel weiter, denn die Verfügbarkeit ist ja gerade auch in Zeiten sich anspannender Haushaltslagen eine Kostenfrage, auch das hat Herr Teufel gerade angeschnitten, würde ein zentraler Abruf erfolgen, wäre es, was die Implementierung und die Basisdaten angeht, deutlich günstiger für die Länder. Insofern auch eine Kostenfrage und damit bestimmt auch eine Beschleunigung. Und dann kommt natürlich noch mehr hinzu. Wenn man keine fertige Software hat, muss man sie entwickeln, ganz klar. Unabhängig davon, ich habe keinen Kenntnisstand, wie weit die einzelnen Konsortien sind. Teilweise wollten die ja noch anonym bleiben. Neben diesen Entwicklungen kommen dann natürlich die Implementierungskosten hinzu, die, wenn sie nicht aus dem Programm 2020 sind, externen Sachverstand mit polizeilichem übereinanderbringen müssen. Das ist mit Sicherheit nicht ganz einfach. Und dann natürlich solche Dinge wie Schulungen und Abstimmungsbedarfe in den Ländern, die jenseits des Programms, wie gesagt, wenn Sie einen externen mit dazu nehmen, wird es immer etwas aufwendiger. Nochmal nicht falsch verstanden, ich bin für eine Eigenentwicklung, aber für den Einsatz einer Eigenentwicklung halt dann, wenn es das Gleiche kann und die Bürgerinnen und Bürger gleich gut schützt, wie die Systeme, die im Moment einkaufen können. Und vor dem Hintergrund gilt das, was ich vorhin gesagt habe. Vielen Dank.
Danke. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hat der Kollege Dr. von Notz das Wort.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine Damen und Herren, herzlichen Dank für die Stellungnahmen. Wichtiges Thema in schwierigen Zeiten. Dem unbefangenen Betrachter drängt sich ja ein bisschen die Frage auf, warum es das eigentlich nicht längst gibt. Ja? Da denkt man, warum gibt es das eigentlich nicht? Alle hacken da, alle 16 Länder hacken ihre Daten da rein. Und ich glaube, die traurige Antwort ist, weil 16 Länder sehr unterschiedliche Systeme betreiben. Die können teilweise überhaupt nicht Daten miteinander austauschen, weil alle irgendwie eine andere Lösung haben. Es ist schon kurios, dass wir jetzt sozusagen angesichts dieser Entwicklung der letzten 30 Jahre überlegen, welchem privatwirtschaftlichen Unternehmen wir ein paar Milliarden Euro geben, damit diese Daten zusammengeworfen werden können. Das ist aber eher eine politische Anmerkung. Sei es drum, ich frage mich halt, es klang ja an in den Stellungnahmen, da sind ja alle möglichen Daten drin. Ja, da sind Wohnraumüberwachungsdaten drin, da sind gesundheitliche, medizinische Untersuchungen drin, Obduktionsberichte, weil die Polizeivertreter hier mehrfach angesprochen haben, Kindesmissbrauch, die Opfer, einfach die medizinischen Berichte darüber, mit all den Daten, die da drin sind. Und wir lassen ja Beamtinnen und Beamte einen Eid schwören, damit sie auch mit solchen Daten umgehen können als Exekutive. Jetzt frage ich mich, wie ist das, wenn wir all diese Daten einem privatwirtschaftlichen Unternehmen geben? Vielleicht kann Herr Löffelmann und Frau Ruf mal auf diese Frage eingehen, was das eigentlich für verfassungsrechtliche Implikationen hat, wenn das ein privatwirtschaftliches Unternehmen eine solche Datenmacht bekommt. Jetzt wurde gesagt, es ist ein amerikanisches Unternehmen. Ich finde, das ist noch unter vielen Varianten die günstigste. Aber sagen wir mal, Elon Musk steigt da ein nächste Woche. Ja, kann ja sein. Der sagt, kaufe ich mich ein. So, alle bayerischen Opferdaten zu Elon Musk. Oder mein letzter Punkt, die Polizeibeamten. Ja, ich frage mich, die Gewerkschaftsvertreter der Polizei tragen hier vor, sie sind dafür. Sie gucken sich die Geschichte mit Egisto Ott in Österreich an, wo der russische Nachrichtendienst Datenabfragen abkauft. Alle ermittelnden Beamten sind da mit ihren Daten Kollege. Drin. Kann das in Ihrem Sinne sein oder muss dafür nicht aus Sicherheitsgründen eine nationale Antwort gefunden werden? Herzlichen Dank.
Professor Löffelmann, Sie haben das Wort.
Ja, vielen Dank für die Frage. Das Bundesverfassungsgericht spricht ja in seiner Entscheidung diese Möglichkeit des Missbrauchs bei einer Auslagerung der Datenverarbeitung an private oder auch an ausländische Stellen explizit an. Und das ist deshalb mit Sicherheit ein Gesichtspunkt, der zumindest regulativ aufgefangen werden müsste, indem man eben entsprechende Schutzvorkehrungen schafft. Aus den mir bekannten Gesetzesvorhaben gibt es zum Beispiel den Ansatz, dass man die ganze Software in einem System betreibt, das vom Internet komplett getrennt wird, komplett überantwortet wird einer Polizeibehörde und dann gewissermaßen in einem Standalone-System betrieben wird. Das wirft natürlich auch Folgeprobleme auf. Ja, auch Software muss gewartet werden, muss weiterentwickelt werden. Also letzten Endes wird man, wenn man nicht die eigene technische Expertise hat, nicht davon ausgenommen sein, dass man fremden Personen darauf Zugriff gewährt. Und ja, dann greift die Notwendigkeit, dass der Staat sich schützend vor die Bürger stellt, was die Verarbeitung dieser Daten anbelangt. Also das hat eine normative Komponente, das hat sicher auch eine technische Komponente. Auf jeden Fall glaube ich, dass das sehr, sehr schwierig ist. Ich bin selbst in meinem früheren Leben Staatsanwalt und Richter gewesen und ich muss sagen, mich hat es immer mit einem gewissen Unbehagen erfüllt zu hören, dass in der bayerischen Justiz die entsprechenden Server für die elektronische Akte und dergleichen nicht selbst betrieben werden, sondern an Private ausgelagert werden. Und wenn man dann auf einmal auf seinem PC die Aufforderung hat, man soll irgendetwas in der Cloud speichern, dann gehen bei mir die Warnglocken an. So viel, das ist jetzt keine wahnsinnig rechtliche Bewertung, aber vielleicht ein bisschen Erfahrungshintergrund.
Vielen Dank, Frau Ruf.
Ja, dem kann ich mich eigentlich nur anschließen und würde da auch noch mal die Schutzvorkehrungen hervorheben wollen und da vielleicht noch eine zusätzliche anführen, dass man eben auch Zugriffsbeschränkungen vorsehen sollte in der Rechtsgrundlage, die dann nur besonders qualifizierten MitarbeiterInnen Zugriff erlauben. Und das könnte wiederum an bestimmte Qualifikationen, Ausbildungen, Fortbildungen geknüpft sein. Und nochmal, um den Aspekt der Datensicherheit insgesamt aufzugreifen. Wir haben jetzt ja in Bayern den Fall, dass es ja das Vera getestet wurde. Hier sehe ich schon ein großes Problem, dass die Berichte nicht öffentlich sind und man müsste diese Tests wohl laufend wiederholen, weil nur mit einmal testen kann man sich ja vorstellen, dann kommt ein neues Update, eine neue Komponente rein. Damit ist es nicht getan und es müsste auf jeden Fall in regelmäßigen Abständen sichergestellt sein, sodass es hier auch normativ irgendwo verankert sein müsste. Danke.
Ich danke Ihnen. Für die AfD-Fraktion fragt der Abgeordnete Dr. Wirth.
Vielen Dank fürs Wort. Vielen Dank auch an die Sachverständigen. Wir haben eben gehört, dass man hier natürlich eine europäische oder eine deutsche Lösung bevorzugt. Das sehen wir auch so. Aber man spricht die ganze Zeit von mittel- bis langfristig. Ich habe noch keine Zeiten gehört, wann so ein System zur Verfügung stehen würde. Auf der anderen Seite arbeiten wir ja oder in Bayern seit 2 Jahren jetzt relativ erfolgreich mit dem System etwa. In Hessen und Nordrhein-Westfalen wird auch mitgearbeitet. Vor dem Hintergrund, dass Frau Ruf meinte, dass die aufgeführten Ermittlungserfolge lediglich anekdotischen Charakter haben sollen, möchte ich Herrn Wagner und Herr Picklow vielleicht mal fragen in der Praxis, was die Software bisher bewirkt hat und was würde es bedeuten, diese Software nicht einzusetzen, wenn wir noch mittel- oder langfristig warten, sprich einige Jahre zuwarten, bis vielleicht ein deutsches System zur Verfügung steht. Danke.
Dr. Wagner, bitte.
Ja, vielen Dank. In meiner schriftlichen Stellungnahme hatte ich ja 2 Fälle aufgeführt, die exemplarisch darstellen sollten, wo der Vorteil ist, nämlich genau da, wenn sich ganz kleine Puzzleteile in riesigen Datenmengen verstecken. Und das ist ja genau das, womit wir, so hatte ich auch versucht, meine Stellungnahme aufzubauen, wenn wir mit den aktuellen Datenmengen konfrontiert sind, wie gesagt 3,2 Terabyte in einem Fall von sexuellem Missbrauch, dann kommt es vielleicht genau auf das eine Bild an, ob ein laufender Missbrauch entdeckt wird oder ob er eben weiterläuft. Und ich finde, das können wir nicht zuwarten, keinen Tag, keine Woche, keinen Monat, überhaupt nicht. Weil wenn ein Kind leiden muss, weil wir die richtige Analyse nicht fahren können, dann ist das zumindest aus polizeilicher Sicht ein absolut unannehmbarer Zustand. Genauso in Fällen, die wir aktuell bearbeiten, was Geldautomatensprengung angeht, sind es komplexe Täternetzwerke, mit denen wir es zu tun haben. Wenn es dort Asservate gibt, sind auch die voll von Daten. Und dann kommt es eben, wie gesagt, auf die kleinen Puzzleteile an, ob man ein Täternetzwerk aufdecken kann oder ob es Einzeltäter bleiben, weil man eben die Hintergründe nicht entdecken kann. Und vor dem Hintergrund ist die Analysesoftware ganz aktuell und jetzt nach meiner Meinung sehr, sehr wichtig. Vielen Dank.
Dankeschön, Herr Picklow.
Ja, herzlichen Dank. Vielleicht beschreibe ich Ihnen das mal aus Sicht der Sachbearbeitungserfahrung von vor gar nicht so vielen Jahren, 15. Da hat man Ermittlungsverfahren gehabt, wo man im Grunde genommen als sachleitender Ermittler oder Ermittlerin sich viele Dinge merken konnte. Also ich kann mich jetzt noch an beschuldigte Daten erinnern aus den Ende der 90er Jahre. Die habe ich noch im Kopf. Das ist heute nicht mehr vergleichbar mit dem, was wir jetzt aktuell machen. Der Dr. Wagner hat dazu ja schon einiges gesagt. Es geht aber auch darum, Operativkräfte in entsprechenden Gefahrenlagen zu steuern. Und hier kommt es auf Sekunden an. Das heißt, eine Einsatzleiter muss innerhalb kürzester Zeit Entscheidungen treffen, ob wir links oder rechts rumgehen. Polizeiliches Arbeiten ist vielfach eben nicht so viel von Diskussionen, sondern und auch nicht von wünsch dir was, sondern von so ist es geprägt. Und dieses so ist es muss entschieden werden. Und dazu brauche ich, sage ich mal, einigermaßen vernünftige Daten, die ich dann auch sehr schnell in kurzer Zeit zusammenbringe und die richtigen Entscheidungen treffe. Denn eins ist uns allen auch klar: Wenn die falsche Entscheidung getroffen wird, werden die, die die Verantwortung für diese Einsätze haben, gefragt werden, warum die falsche Entscheidung getroffen wurde und möglicherweise Dinge nicht abgewehrt werden konnten. Das sollte man sich immer in Erinnerung rufen. abrufen. Also die Zeiten, wo wir 6, 7 Leitsordner im Regal haben und das mehr oder weniger uns aneignen, was da drin steht, die sind eben vorbei. So einfach ist das. Es klingt profan, es ist aber tatsächlich die Realität. Und ich kann immer nur wieder sagen, die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter haben teilweise überhaupt gar keine Zeit, komplexe Analyse- und Auswertungsverfahren zu machen. Also der Trend polizeilicher Arbeit geht eigentlich immer mehr auch dahin, dass wir Analystinnen und Analysten einstellen, die mit einem ganz anderen ermittlungstaktischen Ansatz, mit einem ganz anderen Erkenntnishintergrund an solche Auswertungen und Analysen gehen. Wir haben in der Sachbearbeitung eine ganze Menge zu tun und brauchen auch diese Expertise und die entsprechenden Systeme, um dann das den Sachverstand zusammenzubringen und zum Ergebnis zu kommen.
Vielen Dank. Für die FDP-Fraktion fragt der Kollege Höferlin.
Danke, Frau Vorsitzende. Ich weiß nicht, ob mich das jetzt beruhigt, dass Palantir uns sagt, ob wir links oder rechts rumgehen und man sich darauf dann 100% verlässt. Ich habe zwei Fragen an Herrn Dr. Azpodin. Die Einlassungen an verschiedenen Stellen heute klingen ja so an, als gäbe es nur ein einziges System, nämlich das von Palantir, das derzeit lauffähig ist und solche Aufgaben zur Analyse von großen Datenmengen machen kann. Alles andere wären Dinge für mittlere bis langfristige Projekte. So klingt es, wenn ich vor allen Dingen die Vertreter der Polizei höre. Ich wundere mich darüber deshalb, weil allein mir mindestens eins, eigentlich zwei Systeme bekannt sind, die derzeit sogar bei Bundesbehörden im Einsatz sind, zum Beispiel beim Nachrichtendiensten und beim Verfassungsschutz, die auch Datenanalysen machen. Und ich frage mich dann, sind das irgendwie Spielereien oder sind das echte Systeme? Deswegen, und auch in Frankreich höre ich, wird Palantir gerade aktuell aus den Systemen entfernt und mit einer eigenen Software, die lauffähig ist, ersetzt. Frage ich mich auch, was ist, vielleicht können Sie dazu was sagen. Sie haben ja gesagt, Sie vertreten einige Unternehmen im Bereich. Gibt es wirklich keine einzige Software? Und was machen andere Unternehmen da? Vor dem Hintergrund des Strategiepapiers geht es ja um Schlüsseltechnologien. Also ganz konkret sind Ihnen Unternehmen bekannt. Sie müssen sie ja nicht nennen vielleicht. Aber die Frage, gibt es wirklich nichts anderes, was in Ministerien oder Behörden sonst aktiv eingebunden ist und funktioniert? Und die zweite Frage. Sie sagen, dass man sich in Bayern, obwohl die Anschaffung des Palantir-Produkts zurückliegt, noch immer in der Entwicklungs-Testphase befindet. Dort werden immer noch Dinge fertig getestet. Auch öffentliche Äußerungen sind so. Es werden auch Datenmengen für einen zukünftigen zuverlässigen Betrieb unabdingbar noch getestet. Heißt es, der Bund müsste auch jahrelang noch mit echten Menschen Daten testen, bevor man dann eine lauffähige, zuverlässige Nutzung hat? Vielleicht können Sie dazu noch was sagen, wie man einen zuverlässigen bundesweiten Betrieb damit gewährleisten kann.
Bitte, Herr Dr. Azpodin.
Ja, Herr Abgeordneter Höferlin, vielen Dank für die beiden Fragen. Zu der ersten Frage. Ich hatte ja eingangs gesagt, dass Palantir nicht zu unseren Verbandsmitgliedern, nicht mehr zu unseren Verbandsmitgliedern gehört. Insofern kann ich mich hier etwas sozusagen einseitiger äußern, als vielleicht meine Nachbarin Frau Demel das kann. Ich habe diese Informationen natürlich bekommen von unseren Mitgliedsunternehmen. Also ich habe nicht von Palantir etwas gehört, das kann ich nicht, kann ich hier deutlich sagen, aber ich habe etwas gehört von den Unternehmen, die bei uns Mitglieder sind. Und die weisen darauf hin, ich spreche jetzt mal unter der Kontrolle des Herrn aus Bayern, dass eben das System von Palantir in der Tat noch auch nach der Umsetzung noch Entwicklungsaufwand gehabt habe. Ihre Frage ging ja aber darauf, welche Systeme sind schon im Einsatz von unseren Mitgliedsunternehmen? Und ich kann sagen, ja, in Teilen, also zum Beispiel was Massendatenspeicherung angeht, sind Systeme im Einsatz oder eben im militärischen Bereich. Ich hatte das erwähnt in meiner mündlichen Aussage, sind Systeme im Einsatz, die aus Sicht unserer Mitgliedsunternehmen sehr leicht adaptiert werden können, auch in den polizeilichen Einsatz, vielleicht mit einer entsprechenden Testphase, aber ohne da wirkliche Risiken einzugehen, was die Funktionalität angeht. Zweiter Punkt. Sie hatten auf das Thema echte Menschendaten abgehoben. Ich habe mich dazu noch mal versucht, schlau zu machen. Beide Gruppen, von denen ich hier berichtet hatte, die eben von sich sagen, dass sie relativ sehr lösungsnahe Angebote machen können, sagen, dass man aus ihrer Sicht nicht mit echten Menschendaten testen muss. sondern, und das sei ja gerade der Vorteil bei einer Standardlösung, dass man zwar einen Testaufwand treiben muss, aber das mit den legal zur Verfügung stehenden Daten, und da beziehe ich mich auch auf das, was der Bundesdatenschutzbeauftragte gesagt hat, hier durchaus machen kann. Also nicht unbedingt mit echten Menschendaten, sondern mit legal zur Verfügung stehenden Daten und eben so, dass der Testaufwand relativ überschaubar ist, weil wir eben schon sehr lösungsnahe Angebote haben. Danke.
Ich danke Ihnen. Da wir in der ersten Runde alle uns im Großen und Ganzen an die Vorgaben gehalten haben, können wir in eine zweite Runde mit jeweils zwei Fragen nach dem bekannten Prozedere hier einsteigen, wenn das so gewünscht ist. Wenn für die SPD beginnt der Kollege Fiedler. Ja,
ja, genau. Nur beim Vornamen stimmt es immer. Vielen, vielen herzlichen Dank nochmal. Ich versuche so ein bisschen zu extrahieren, welche Punkte für mich am Ende noch relevant sind, neben der Feststellung, dass wir immer noch ein Musterpolizeigesetz benötigen. Deswegen würde ich meine Fragen an Herrn Azpolin und Frau Dehme nochmal richten, weil aus meiner Sicht sozusagen die größte Diskrepanz auch vor dem Hintergrund der vielen Industriegespräche, die ich beim Europäischen Polizeikongress geführt habe, die mir andere Geschichten zu den Ausschreibungsverfahren erzählen, was auch immer da jetzt dran sein will, scheint mir der entscheidende Punkt zu sein, die Geschwindigkeit der Einführung eines anderen Systems, von denen Sie gerade sagten, dass sie jedenfalls existent sind. Ich würde auf Europol noch mal verweisen wollen, von denen ich hörte, dass dort auch nicht Palantir im Einsatz ist und das aus meiner Sicht eine der zentralen Auswert- und Analysebehörden Europas gerade ist. Also ich glaube, für uns ist der entscheidende Punkt und Diskrepanz, wir hörten von Frau Skopke, deswegen frage ich Sie nochmal, 6 bis 12 Monate, sagen Sie, wenn Sie bitte uns nochmal eine Einschätzung dazu geben können, wie lange würde ein rechtlich System, ich lasse diese rechtliche Komponente mal weg, ein technisches System mit vergleichbaren Fähigkeiten, wie lange brauchten wir, bis es läuft. Also das würde ich an Sie beide noch mal fragen wollen, wenn Sie das, wie auch immer Sie sich dort annähern an dieser Frage, das ist für mich sozusagen die Kernfrage, die überbleibt überhaupt noch bisher.
Herr Dr. Azpolin.
Ja, vielen Dank, Herr Abgeordneter Fiedler, für die Frage. Also ich will es noch mal ganz klar sagen, und das eine kann ich ja nur auf Frau Skopke verweisen. Ich meine, bei NASA, Nationale Souveräne Analyseplattform, ist Secunet eines der maßgeblich beteiligten Unternehmen. Und Frau Skopke selber hat ja sozusagen den zeitlichen Aufwand genannt, der aus meiner Sicht sehr überschaubar ist. Bei dem zweiten Angebot, ich hatte das erwähnt, Aufbau einer Recherche- und Analyseplattform für die Polizei, abgekürzt RAP, gibt es das als militärische Lösung bereits. Und es muss also sozusagen nur noch adaptiert werden auf die Polizei. Und da gibt es also nach den Auskünften, die mir vorliegen, einen Prototypen bereits. Also von daher, auch dort in beiden Fällen sind wir nah an der Lösung. Der dritte, wie gesagt, erklärt mir das auch, aber möchte nicht genannt werden aus Gründen, die ich jetzt nicht weiter erläutern kann, weil ich es auch nicht kenne. Aber es gibt einen dritten und das ist ein namhaftes Unternehmen aus Süddeutschland. So, von daher kann ich nur sagen, gibt es, ich wiederhole mich nochmal, sehr einsatznahe Lösungen offenbar. Umgekehrt wird von diesen Unternehmen berichtet, sei Palantir nicht so Plug and Play, wie es von den Anwendern dargestellt wird. Aber das sage ich auch wertfrei, weil ich nur das wiedergeben kann, was man mir erzählt. Danke.
Vielen Dank, Frau Dehme.
Ja, also es ist an der Stelle, kann ich auch auf Aussagen von anwesenden Anbietern verweisen, was Frau Skopke gesagt hat. Alles Weitere ist schwer aus Verbandssicht einzuschätzen. Also wir haben natürlich eine Reihe von Unternehmen, wo ich sagen würde, die müssten in der Lage sein, sowas in überschaubarer Zeit zu entwickeln. Und da gab es auch Gespräche. Aber wie lange das genau dauert, hängt eben nicht nur allein von den Anbietern ab, sondern hängt auch davon ab, wie die öffentliche Hand in der Lage ist, im Zweifelsfall entsprechend die Leistungsbeschreibung zu machen und das Ganze auch zu unterstützen behördlicherseits. Insofern finde ich, ist es schon auch relevant, die Bedarfe auf Behördenseite und auch die rechtliche Grundlage nicht ganz außer Acht zu lassen bei der Überlegung, weil die Erfahrung so ein bisschen zeigt, da gibt es ganz schön viele auch Zeitfaktoren, die da entstehen können. Also es liegt nicht, ich würde mal sagen, was die Kompetenz und die Kapazität deutscher Anbieter angeht, da stehen wir nicht schlecht. Aber die Frage ist, wie setzt man sowas auf? Und in dem Zusammenhang wäre meine Empfehlung auch, dass man zukünftig auch vielleicht einen verbesserten Marktdialog im Voraus mit den entsprechenden nationalen Unternehmen führt, sozusagen vorkommerzielle Beschaffungsverfahren, wo man sich mal anguckt, welche Kompetenzen sind denn wo vorhanden und auch schon mal spezifiziert, wie die Bedarfe sich entwickeln auf Seiten der Sicherheitsbehörden. Das gibt es teilweise auch im Verteidigungsbereich. Und ich glaube, das sollte man auch sich zukünftig noch mal stärker in die Richtung angucken.
Vielen Dank. Für die CDU-CSU-Fraktion hat der Kollege Dr. Heck das Wort.
Ja, vielen Dank. Ich würde gerne die Euphorie, die Sie hier teilweise haben, hinsichtlich der zeitlichen Zusagen und den Optimismus teilen. Von daher würde ich gerne mal den etwas ungewöhnlichen Vorschlag machen in dieser Fragerunde. Gibt es irgendjemand von Ihnen, ich gucke jetzt mal an Frau Skropke, Frau Dehmel, Herr Doktor als Podien an, dass Sie uns sagen können, zu dem Zeitpunkt X, um die Frage von Herrn Fiedler noch mal etwas zu schärfen, zu dem Zeitpunkt X steht ein Produkt zur Verfügung, das jedenfalls ein ähnliches Leistungsniveau wie Palantir Hessen Data, was in den Polizeien der Länder gerade eingesetzt wird, haben. Gibt es jemand, der sich dazu traut, eine Aussage zu machen? Hier in einer öffentlichen Anhörung des Deutschen Bundestages, dann finde ich, sollten wir die Gelegenheit nutzen und wir würden das auch gerne so dann für die Öffentlichkeit festhalten. Zweite Frage geht an Herrn Teufele. Herr Dr. von Notz hat ja eben so ein bisschen das Bild an die Wand gemalt. Was passiert eigentlich, wenn auf Umwegen Daten an anderer Stelle landen, dort, wo wir sie nicht haben wollen? Das ist ja eine Besorgnis, die, wenn sie zutreffend wäre, man sehr ernst nehmen müsste. Deswegen wollte ich Sie fragen, wie haben Sie denn dagegen Vorkehrung getroffen? Haben Sie dort Eigenuntersuchung vorgenommen? Gibt es dort Externe, die sich damit beschäftigt haben? Und zu welchem Ergebnis sind die gekommen? Wie verhindern Sie ganz konkret, dass bei Ihrer Anwendung in Bayern Daten abfließen?
Gut, etwas unkonventionell, aber lösbar. Ich würde jetzt erstmal Herrn Teufele das Wort geben und ansonsten stünde auch die parlamentarische Staatssekretärin zur Verfügung, etwas dazu zu sagen.
Gut, Herr Teufele. Vielen Dank für die Frage. Es ist eine Frage IT-Sicherheit und vielleicht auch ein bisschen digitale Souveränität in der Betrachtung. Das nehmen wir wichtig, das ist uns wichtig, es ist mit die oberste Messlatte. Die Software befindet sich im Rechenzentrum der Bayerischen Polizei und nur im Rechenzentrum der Bayerischen Polizei. Wir entscheiden, was hier eingespielt wird, was hier nicht eingespielt wird, auch wenn es um Updates oder Ähnliches geht. Es ist nicht nur so, dass es keinen Zugang zum Internet gibt, selbstverständlich nicht, sondern im Gegenteil, auch Dinge, die reinkommen, laufen durch einen sehr dedizierten Sicherheitsprozess und wird von uns detailliert geprüft, was die Software tut, was sie nicht tut, also diese Updates, die kommen, was sie können oder nicht können. Erst recht die polizeilichen Daten. Sie sind ausschließlich im Rechenzentrum der Bayerischen Polizei. Nur hier haben wir die Daten und wir geben keinerlei Daten nach außen. Allein durch den Betrieb innerhalb des IT-Sicherheitsbetriebs, allein dadurch wäre es schon gesichert, dass keine Daten rausgehen aus dieser Software, egal was die Software denn möchte. Und das machen wir nicht für Palantir, das machen wir für all unsere Software, wo personenbezogene Daten bei uns liegen. Darüber hinaus haben wir an der Stelle auch noch eine Quellcode-Untersuchung veranlasst. Frage vorhin, wir brauchen so lange? Ja, die hat auch relativ lange gebraucht, um einfach hier nochmal die abschließende Sicherheit zu haben, dass die Software überhaupt keine Funktionalität hat. Es wurde keinerlei Funktionalität entdeckt, die eine Backdoor oder irgendeine Möglichkeit bietet, hier Daten nach außen abfließen zu lassen. Es sind unsere Daten, es bleiben unsere Daten.
Darf ich eine kurze Verständnisfrage stellen?
Ja, wir sind auch gut in der Zeit. Machen Sie das?
Herr Teufel, ich verstehe nicht ganz, wie kommen denn die Daten da rein? Und wie können die Ermittler, wenn ich Herrn Peglo mal zitieren kann, die in der Situation im Einsatz sind und jetzt entscheiden müssen, ob sie nach links oder rechts gehen sollen, wie kommen die denn an die Analyseergebnisse, die bei Ihnen im Rechner, in einem Standalone-Rechner sind? Also wie funktioniert
Wie funktioniert das dann überhaupt?
Ich habe nicht von einem Standalone-Rechner gesprochen. Ich habe gesagt, im Rechenzentrum der bayerischen Polizei gesichert.
Ja, aber auf den haben Zehntausende Zugriff.
Gut, nein, auf diesen Rechner hat die bayerische Polizei Zugriff.
Ja, Zehntausende von Beamten.
Die Daten kommen aus den Umgebungen der bayerischen Polizei, aus den Verfahren der bayerischen Polizei und bleiben innerhalb der bayerischen Polizei. Zugriff haben dediziert Berechtigte der bayerischen Polizei. Und es werden aufgrund des Funktionsumfangs, weil wir es auch nicht so brauchen, ein sehr kleiner Kreis der bayerischen Polizeibeamten sein.
Gut, bevor Frau Staatssekretärin das Wort bekommt, von den Sachverständigen hat sich Herr Dr. Azpodin gemeldet. Gab es noch andere Sachverständige, die auf diese unkonventionelle Fragestellung sich einlassen wollten? Dann haben Sie das Wort.
Ja, ich mache es auch ganz kurz. Ich finde die Frage absolut berechtigt. Das ist eine Kernfrage. Der Abgeordnete Fiedler hat die ja im Prinzip auch schon gestellt. Ich kann als Verbandsvertreter, und da bin ich ganz transparent, nur das Ihnen vortragen, und das habe ich gemacht, was mir meine Mitglieder, die dort relevant sind in diesem Thema, berichten. Es gibt hier am Tisch ein Konsortium, das ist hier persönlich vertreten durch Frau Skropke. Die Empfehlung wäre vielleicht, Frau Skropke, noch mal genau diese Frage zu stellen. Ich glaube, das gibt sozusagen am ehesten vielleicht den Aufschluss, den Sie sich erhoffen.
Gut, ich würde vorschlagen, weil man muss keine Hellseherin sein, wir haben genügend Zeit. Ich würde vorschlagen, dass wir das Moment noch zurückstellen. Und wir werden also ganz zum Schluss noch eine Runde haben mit übrig gebliebenen Fragen. Und wir bleiben erst mal jetzt in der Fraktionsrunde. Frau Staatssekretärin.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende und liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren. Zeit spielt ja durchaus eine Rolle und jetzt wurde mehrfach gefragt, Plug and Play und es geht los. Ich will aber hier nochmal das auch realistisch einordnen. Plug and Play, weil P20 ist mehr als nur das Analyse- und Software-Tool. Und insofern ist es mir hier wichtig, dass ich nochmal darstelle, dass wir dabei sind, das Datensystem Ökohaus aufzubauen. Und will das einfach nochmal zeitlich einordnen, damit es nicht so ein Bild gibt, wie wenn jetzt Palantir zur Verfügung steht, dass wir den Stecker einstecken und dann läuft es. Ja. Das wäre es dann noch ein bisschen mehr.
Gut, also ich würde vorschlagen, Sie gedulden sich. Vielleicht kommen dann auch noch andere Aspekte dazu. Und wir machen weiter mit Bündnis 90 Die Grünen. Und der Kollege Emmerich fragt diesmal.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Die sicherheitspolitischen und auch die verfassungsrechtlichen Bedenken sind jetzt ja schon vielfach geäußert worden. Ich würde gerne noch mal da näher ins Detail gehen und habe da eine Frage an Sie, Frau Dr. Ruf. Und zwar, die Gesellschaft für Freiheitsrechte hat ja auch geklagt vor dem Bundesverfassungsgericht gegen diese automatisierte Datenerhebung. Und wenn man sich es auch anschaut in Hessen und Hamburg, sieht man ja, dass man da auch Recht bekommen hat. Jetzt meine Frage, mit welcher Begründung haben Sie denn diese Verfassungsbeschwerden eingelegt und welche Kritikpunkte treffen auch in diesem Zusammenhang auf die Bundeswehr zu? Also könnt ihr das nochmal genauer erörtern? Und ja, wie bewerten Sie dann überhaupt die Nutzung von Bundeswehr in Anbetracht von diesen Bedenken? Also ist es überhaupt möglich ohne Rechtsgrundlage?
Also ohne Rechtsgrundlage ist es sowieso nicht möglich, das gleich mal um vorwegzustellen. In den Verfahren haben wir insbesondere gerügt, dass die Vorschriften, die die Rechtsgrundlage jeweils waren für den Einsatz, beziehungsweise in Hamburg wurde ja noch nicht eingesetzt, derart Daten- und Methodenoffen ausgestaltet waren, dass sie schwerwiegende Grundrechtseingriffe ermöglicht haben, also dass sich letztlich all die Gefahren und Risiken, die ich eingangs schon dargestellt hatte, jedenfalls eine große Gefahr bestand, dass sie sich realisieren können, weil umfassend alle Datentöpfe einbezogen werden und auch die Methode einfach nicht begrenzt war. Und gleichzeitig waren aber die Eingriffsschwellen in den Rechtsgrundlagen viel zu niedrig, viel zu sehr ins Vorfeld von Gefahren verschoben und auch die Rechtsgüter, die es zu schützen galt, nach der Rechtsvorschrift waren viel zu unbestimmt ausgestaltet. Und dann kam noch dazu, dass es keine Verfahrenssicherungen gab, keine Benachrichtigungspflichten, keine Auskunftsrechte, insgesamt keine, die Datenschutzrechtliche Kontrolle war defizitär ausgestaltet, also einiges. Die Kritikpunkte ließen sich natürlich jederzeit auch auf, je nach der Ausgestaltung der jeweiligen Rechtsgrundlage übertragen. Im Grundsatz ist es ja dasselbe Prinzip. Genau, so. Und wir haben, ja, in NRW haben wir auch noch eine Verfassungsbeschwerde anhängig und auch die Neuregelung in Hessen sieht nicht verfassungskonform aus. Genau, deswegen vielleicht noch, um da anzuschließen, da wirklich eine rechtssichere Grundlage auch hinzubekommen, die sich auch technisch realisieren lässt, weil da würde ich auch noch mal anknüpfen an diese Darstellung von gerade eben. Kategorisierung ist super wichtig, Kennzeichnung ist wichtig, aber es muss sich, darf nicht nur, es reicht nicht aus, es einfach nur in der Rechtsgrundlage festzuschreiben, sondern es muss gerade auch technisch möglich sein, das Ganze umzusetzen.
Vielen Dank. Das Fragerecht geht an die AfD-Fraktion. Dr. Wirth, Sie haben das Wort.
Gut, vielen Dank. Also klar, ich glaube, wir haben alle verstanden, dass eine deutsche Lösung wünschenswert ist. Wir haben auch verstanden, dass es dringend Handlungsbedarf besteht und bestehen bleibt und nicht zugewartet werden kann. Und daher stelle ich schließe ich mich der allgemeinen Frage an. Wann könnte man starten mit einem solchen deutschen Projekt? Und ist es nicht möglich, bis dahin eventuell Palantir bundesweit einzusetzen, wobei natürlich die Politik gefragt ist, also wir hier eine rechtssichere Regelung herbeizuführen. Vielen Dank.
Haben Sie eine Adressatin oder einen Adressaten? Gibt es eine Sachverständige oder einen Sachverständigen, die dazu was sagen können? Dann haben Sie jetzt das Wort.
Ja, vielen Dank. Also ich kann ganz konkret sagen, dass es das Konsortium NASA seit einem Jahr bereits an der Prüfung, an dem Thema arbeitet, mit vielen Sicherheitsbehörden in Gesprächen war. Und es gibt auch einen Zeitplan, der sagt, dass also in 12 Monaten Test, Wirkbetrieb, Installation und so weiter realistisch sind. Ich möchte aber wirklich darauf hinweisen, was Frau Demel auch gesagt hat, dass natürlich die behördliche Seite hier entsprechend auch mitarbeiten muss und das Ganze natürlich auch in der Definition, in der Aufgabenbeschreibung etc. natürlich auch parallel mitlaufen muss. Vielleicht, damit Sie auch die Namen, damit das nicht mehr so anonym ist, also wer steht hinter NASA? Das ist Secunet mit Cloud und IT-Sicherheit, Kryptolösungen, die natürlich die sicheren Netze darstellen. Achso, Entschuldigung, das ist die nationale souveräne Analyseplattform. Genau. Was wichtig ist, wenn ich jetzt diese Firmen nenne, es sind mehrere Firmen, es sind deutsche Firmen, dass wir immer, also dass dieses Konsortium sehr stark den Wert auf einen Plattformgedanken legt. Das heißt, offen ist auch für weitere Partner, für Technologien, für Erweiterungen und nicht in einen Vendor-Login eigentlich reindenkt. Und ich möchte hier eigentlich, ich habe bewusst versucht, keine Werbung zu machen für dieses Projekt, aber zumindest möchte ich einmal alle Beteiligten hier mit nennen. Neben Secunet ist das SAP, ist das Rola, ist das Innosystec, die zur Firma Plath gehört, die Bundesdruckerei und Konet, also alles Partner, die mit dem Bund und mit vielen Ländern, und Herr Teufele, wir sind uns ja auch sehr vertraut in Bayern, da gibt es ja auch einige Zusammenarbeit und gute Zusammenarbeit, wo wir doch, glaube ich, in diesem Kreis auch gegebenenfalls erweitert noch um andere Unternehmen, die ja noch Kompetenzen mit einbringen können, wirklich sagen können, das sind erprobte und auch, ich sag mal, bekannte, vertrauenswürdige Unternehmen, die den Umgang mit deutschen Sicherheitsbehörden auch seit vielen Jahren gewohnt sind.
Herzlichen Dank, Kollege Höferlin.
Dankeschön, Frau Vorsitzende. Ja, Frau Skopke, dann stelle ich meine Frage auch noch mal an Sie. Sie haben jetzt gerade auch von einem wichtigen, so ganz nebenbei von einem wichtigen Punkt genannt, nämlich von offener Datenaustausch in der Plattform und von keinem Login-Effekt. Ich will jetzt nicht, dass Sie über andere Mitbewerber sich zu tief auslassen, aber es ist ja schon ein Unterschied, ob ich eine Software habe, bei der später andere Unternehmen Daten austauschen können. Ich frage mich auch noch, wie in Bayern die Daten in das Rechenzentrum reinkommen, wenn das keine Außenverbindung geben soll. Also wahrscheinlich ist gemeint, dass es eine gute Sicherheitslösung gibt, dass da keine unberechtigten Zugriffe stattfinden können. Aber natürlich sind solche Datenpools zugänglich von außen, weil sonst laufen natürlich die Daten nicht rein. Und natürlich sind sie auch zugänglich, um Daten abzufragen. Und wenn man das bundesländerübergreifend mit dem Bund macht, kann man das auch nicht alles im Bayerischen Rechenzentrum hosten. Und jeder Beamte aus Schleswig-Holstein geht mal kurz ins Bayerische Rechenzentrum, um die Daten abzurufen. Sondern natürlich ist das über das Internet erreichbar. Es ist nur eben entsprechend getunnelt und verschlüsselt. Mit allen Sicherheitslücken, die dann auch da sein können. Will ich nur mal ein paar wegfangen. Die Frage an Sie. Wie sieht es aus mit Offenheit im Sinne von Anbindung weiterer Softwarekomponenten in eine solcher Plattform? Wie sieht das aus bei Palantir? Ihrer Erfahrung nach, wie sieht denn das Preismodell von Palantir im Moment aus? Ich höre, Palantir macht extreme Aufschläge im Moment, gigantische Aufschläge. Liegt es an der Marktsituation? Also ist das bei Ihnen auch so, dass Sie plötzlich das Zwei- oder Dreifache des Preises nehmen müssen, was Sie noch vor einem Jahr kalkuliert haben? Ist die Marktlage, das können Sie ja als Marktteilnehmer vielleicht sagen, ist die Marktlage so schlimm, dass man plötzlich wahnsinnige Aufschläge nehmen muss? Und ich habe noch eine Frage an Herrn Kelber. Ich höre, dass Europol, die ja Palantir nicht mehr benutzt, vor allen Dingen nicht nur Preisqualität als Kriterium für den Rauswurf der Software, sondern vor allen Dingen auch datenschutzrechtliche Gründe angegeben hat. Gibt es aus Ihrer Sicht dort auch Probleme beim Einsatz einer Softwareplattform Palantir aus dem US-amerikanischen Bereich bei der Verwendung der Daten hinsichtlich Software-Updates? Kann man mit Sicherheit sagen, dass es eine Lücke in Software nicht gibt? Oder kann man darauf testen? Das war auch so eine Einlassung. Man könne ausschließen, dass es eine Lücke gibt. Das ist mir, ich komme aus der IT, neu, dass man das so sicher sagen kann bei einer Software, die nicht im Quelltext vorliegt. Und das ist bei Palantir nicht der Fall.
Gut, als erstes hat Frau Skopke das Wort.
Ja, ich kann zum Preismodell von Palantir nichts sagen. Da bitte ich auch um Verständnis, dass wir hier da diese Marktdaten auch vielleicht nicht weiter vertiefen. Ich denke, es ist sicherlich immer wieder ein Risiko, wenn man an einem Anbieter hängt und hier natürlich die Lizenzmodelle dann, ich sag mal, freier verändert werden können. Das ist, wenn man natürlich einen offeneren Markt hat, hat man auch mehr Wettbewerb und dann entstehen natürlich auch, ich sag mal, unter dem Wettbewerb auch wieder andere Preismodelle. Das vielleicht einfach nur mal vorausgesagt. Was schwierig ist, wenn Sie sagen, wird sowas teurer in der Entwicklung, sind, und da haben wir sicherlich auch die Verbände-Erfahrungen immer wieder in den Gesprächen mit Bedarfsträgern, wenn während der Entwicklungsphase Änderungen reinkommen, das heißt, wenn die Bedarfe noch mal nachjustiert werden, dann kann es dazu kommen, dass natürlich auch Produkte oder Lösungen am Ende auch teurer werden, wenn man nicht bei der ersten Definition bleibt, worauf ein Anbieter oder ein Konsortium die Lösung draufbaut. Ich hoffe, dass das Ihre Fragen weitestgehend so beantwortet.
Die offenen Schnittstellen hatte ich gefragt.
Ah, die offenen Schnittstellen. Als Plattform wollen wir offene Schnittstellen darstellen, aber natürlich mit entsprechender IT-Sicherheit hinterlegt. Und Sie hatten das vorhin schon gesagt, es gibt ja jetzt auch schon einen Datenaustausch zwischen den Bundesländern, den Polizeibehörden, auch den Sicherheitsbehörden, die immer mit entsprechenden hochkryptierten, hochsicheren Leitungen entsprechend gesichert sind. Und das würde in unserer Plattform, in dem Plattformgedanken natürlich analog auch so stattfinden.
Vielen Dank, Professor Kelber.
Vielen Dank. Ich habe leider keine öffentlich zitierbare Information dazu zur Verfügung. Allerdings der zuständige Datenschutzbeauftragte für Europol, mein europäischer Kollege, geht genau nach denselben Prüfkriterien vor wie ich.
Dankeschön. Ich schaue jetzt in die Runde. Ich habe Sie gesehen, Herr Peklo, wenn Sie, aber, oder war das eine Meldung? Nicht? Gut, dann, ich schaue jetzt in die Runde. Gibt es weiteren Fragebedarf aus den Fraktionen? Die SPD? Die Union? Okay, dann bleiben wir in der üblichen Reihenfolge. Kollege Hartmann, beginnen Sie.
Ja, Frau Vorsitzende, Frau Vizepräsidentin, herzlichen Dank. Wir haben ja jetzt hier nicht nur die Bandbreite von Rechtsgrundlagen bis Haushaltsmittelverfügbarkeit, sondern auch, wer bietet wie viel, wer sind die Namen und wer sagt ja, wer sagt nein. Und das könnte zu einer gewissen Unübersichtlichkeit führen, die jetzt beunruhigen könnte. Da würde ich das doch gerne mal zuspitzen, weil wir der Gesetzgeber sind, möglicherweise auch der Haushaltsgesetzgeber, wenn es jetzt zur Vergabe kommt. Also deswegen will ich das auf zwei Themenkomplex machen. Offensichtlich gibt es Unternehmen, die sagen, man könnte das in 6 bis 12 Monaten machen. Das amerikanische Konsortium sagt, unseres ist sofort verfügbar. Wir wissen aber auch aus öffentlich zugänglichen Quellen, dass in Bayern auch Lösungen seit jahrelang Lizenzgebühren verlangten, ohne dass sie in die Anwendung kamen. Ich glaube, man kann mir hier öffentlich nicht widersprechen, auch nicht öffentlich nicht widersprechen. So. Das muss man festhalten, weil sonst steht im Raum, wir würden als Gesetzgeber unserer Aufgabe nicht gerecht, nämlich die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger dieses Landes zu garantieren. Ich möchte das hier in aller Klarheit in der Öffentlichkeit auch noch mal darstellen. Uns geht es am Ende auch darum, Strafverfolgung im Rechtsstaat zu ermöglichen. Und dazu muss Beurteilungsfähigkeit da sein. Und zumindest dieses Mindestmaß an digitaler Souveränität brauchen wir, um den Prozess als solchen beurteilen zu können, wo die Daten liegen. Wir haben dafür eine öffentliche Einrichtung. Das ist der Datenschutzbeauftragte Uli Kälber, den ich für die hervorragende Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren auch danke. In seiner Stellungnahme ist etwas enthalten, ähnlich wie bei Professor Dr. Löffelmann. Was sind die Mindestanforderungen, die der Bundesgesetzgeber regeln muss, um solche Lösungen rechtssicher in einem Rechtsstaat anwenden zu können? Weil das ist die Mindestvoraussetzung, auch mit dem Blick auf die Ländergesetze. Und ich würde auch mal interessieren, wie Sie als entsprechender Datenschutzbeauftragter die Urteile des Verfassungsgerichts zur automatisierten Datenverarbeitung wahrnehmen, was da auch an mehr möglicherweise kommt. Ich will nicht suggestiv fragen, aber an mehr drauf kommt, wenn das ein automatisiertes Verfahren ist. Das würde mich noch mal wirklich zur Zuspitzung zum Schluss interessieren, wie da der Hinweis ist. Und dann möchte ich gerne an den Vertreter der Wirtschaft noch mal das Wort geben. Sie können die Jahre der Digitalisierung vielleicht auch anhand einer, sage ich mal, Fallbeispiel, wenn wir uns entschieden haben, eine bestimmte Technologie nicht einzuführen, eine bestimmte Entwicklung nicht vorzunehmen, was vergeben wir uns? Das ist ja nicht nur die Beherrschbarkeit, sondern es ist ein bisschen etwas die Lage beschreiben. Deswegen will ich auch öffentlich bekennen, mir ist der NASA-Ansatz sehr gut bekannt. Mir ist auch durch andere Gespräche mehrere Konsortien in Deutschland gut bekannt. Das sind namhafte deutsche Unternehmen, der deutschen Steuer, die zahlen ja auch Steuern und vor allen Dingen unseren rechtsstaatlichen Prinzipien unterliegen. Können Sie mir erst mal darlegen, wie sich das entwickelt hat aus Sicht der Wirtschaft? Vielleicht auch an Beispielen, die jetzt schon funktioniert haben.
Gut, wir beginnen mit Professor Kälber.
Vielen Dank. Ich war damals auch Sachverständiger bei dem Verfahren. Wir haben versucht, an Beispielen aus unserer Kontrollpraxis natürlich deutlich zu machen, wo die Probleme beim Einsatz solcher Datenanalysen vorliegen. Hat mir persönlich natürlich auch Spaß gemacht, weil meine berufliche Herkunft kommt ja genau aus dem Bereich KI und Datenanalyse. An dem Punkt, ähnlich wie die Polizeibeamten, sehen auch wir die besonders pathologischen Beispiele. Also wir haben natürlich die Beispiele, wo es total schief gelaufen ist oder wo Grundrechte missachtet worden sind, was von automatisierten Mustererkennungen, die wiederum zu verlängerten Speicherungen führen kann, bei beispielsweise Kreuztreffer in Funkzellenabfragen, bei dem Senken von Schwellen. Man ist wegen eines Kleinstdeliktes, Übermalen eines Hakenkreuzes auf einer Parkbank im System, dann eine Kontaktperson zu dieser Person, dann vielleicht eine Anzeigenerstellung und dann geht es über diese Mustergeschichte auch. Und das sind natürlich die Fälle, die wir sehen an dem Punkt. Deswegen noch vor der eigentlichen Gesetzgebungstechnik, also Datum, Schwelle, Übertragung, Analyse, Sichtweise, Zugangsbeschränkung, liegt ja die Frage, welche Daten will ich eigentlich miteinander verknüpfen und welche nehme ich, obwohl irgendwo mal ein Zufallstreffer auch noch kommen könnte, raus, weil die Verhältnismäßigkeit nicht mehr gewährleistet ist. Diese erste Überlegung, die übernimmt natürlich den Gesetzgeber außerhalb des Gesetzgebungstextes auch niemand ab und die ist auch nicht in Wochenfrist zu machen. Die Qualität von Daten natürlich, wir haben gerade in diesen historisch gewachsenen Datenbanken teilweise extrem schlechte Qualität. Das wird besser, das sehen wir auch an der Stelle, aber die Verknüpfung einer schlechten Datenbank kann auch den gesamten Datenbestand ein Stückchen weit vergiften.
Danke, Herr Dr. Arzpudin.
Ja, vielen Dank, Herr Abgeordneter Hartmann, für die Frage. Es gibt mir Gelegenheit, neben dem NASA-Konsortium, was ja hier am Tisch mit Frau Skropke vertreten ist, auch noch mal das andere Konsortium bewusst zu erwähnen, unter der Führung der Firma Eviden, früher Atos, mit einer Reihe von qualifizierten deutschen Mittelständlern und der Fraunhofer-Organisation. Dort kommt man eben von einer militärischen Lösung, die bereits vorhanden ist und von der klar gesagt wird, dass man sie mit dem bestehenden Prototypen für die polizeiliche Anwendung auch sehr schnell in die polizeiliche Anwendung adaptieren kann. Und ich nehme das Stichwort, was Sie gegeben haben, auch noch mal auf Schlüsseltechnologien. Das ist ja nicht von ungefähr damals in zweiter Auflage schon in dem Papier von 2020 definiert worden. Die erste Auflage kam von 2015 für den militärischen und 2016 für den übrigen Sicherheitsbereich. Die Überlegung war ja ganz bewusst zu sagen, was sind Technologien, bei denen ich nationale Souveränität behalten möchte, aus guten Gründen. Und wenn ich das möchte, und da wurde eben definiert, Krypto- und KI-gestützte Anwendungen, wenn ich das möchte, was tue ich dann, damit ich das tun kann? Ich steht in dem Papier drin und es ist immerhin von der Bundesregierung beschlossen und es ist vielleicht demnächst in der Überarbeitung, aber eher noch extensiver als restriktiver drin, dass man eben, wenn die Möglichkeit besteht, dann solche Lösungen aus diesem Grunde auch national beschaffen will. Und umgekehrt man natürlich auch guckt, was passiert, wenn zum Beispiel ein ausländischer Investor in solche Unternehmen investieren will. Und diese beiden Dinge können ja nicht einfach sozusagen nichtssagend sein, sondern die müssen meines Erachtens und unseres Erachtens gerade hier in diesem Bereich besonders gewürdigt werden. Und insbesondere dann, wenn eben auch Lösungen zur Verfügung stehen, die bereits sehr anwendungsnah sind. Immer natürlich auch unter Anerkennung der Tatsache, dass es Lösungen geben muss, ganz klar.
Vielen Dank. Ja. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hat der Kollege Emmerich das. Achso, Entschuldigung. Entschuldigung, jetzt war ich doch zu schnell, nachdem wir so sensationell schnell in die dritte Runde gekommen sind. Entschuldigen Sie, Herr Dr. Heck, Sie sind dran.
Herr Problem. Ja, ich habe eine Frage an Herrn Piklow und eine Frage an Herrn Dr. Wagner. Herr Piklow, vielleicht, ich wollte Ihnen gerne Gelegenheit geben, noch mal Stellung zu nehmen. Sie haben ja einen guten Überblick über die Marktlage, sprechen mit vielen Kollegen, die mit diesem Programm auch befasst sind. Wie schätzen Sie das ein, den Wettbewerb, den wir momentan haben? Ist dieser Zeitplan realistisch? Wie ist Ihre Einschätzung hinsichtlich der Marktreife anderer Produkte? Und ist es eigentlich zutreffend, weil wir gerade über Haushaltsfragen gesprochen haben, auf Nachfrage des Kollegen Hartmann, dass durch den Nichtabruf der Bundeswehrer nun für diejenigen Polizeien der Länder, die sich für einen Abruf entscheiden, deutlich höhere Kosten entstehen, als wenn das BMI bei seiner ursprünglichen Zusage geblieben wäre? Herr Dr. Wagner, Frau Ruf hat eben die Gesetzeslage in Hessen angesprochen. Es gab dazu ja auch Gerichtsurteile. Könnten Sie uns noch mal erläutern, wie sich das auf die praktische Anwendbarkeit auswirkt? Es gab ja Anpassungen auch in den hessischen Gesetzen, wenn ich es richtig sehe. Ist es jetzt nicht mehr möglich, Hessen-Data anzuwenden? Ist es anders möglich? Wie wirkt sich das aus?
Ja, Herr Dr. Wagner.
Fange ich an, vielen Dank.
Wir haben das ja gerade nicht.
Also nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts war ja klar, die automatische Datenanalyse folgt einem legitimen Zweck, ist geeignet und erforderlich. Die Verhältnismäßigkeit, das ist korrekt, musste nachgeschärft werden, unter anderem auch. Insofern ist es richtig, weil Teile der alten Normen von dem 25a, dort ist es geregelt im HSOG in Hessen, zu unbestimmt waren. Das liegt ein bisschen historisch betrachtet an dem Umstand, dass sozusagen die Einführung der Software mit dem damaligen Paragraphen gewachsen ist. Das wurde geheilt am 12. Juli, meine ich, 23 ist 25a neu in Kraft getreten, sehr dezidiert angelegt an die Vorschriften des Bundesverfassungsgerichts. Man hat dort versucht, auch die einzelnen Punkte, die das Gericht in der sehr umfassenden Entscheidung aufgeführt hat, von Eingriffstiefe über Veranlasserprinzip, über Bestimmtheitsgrundsätze, alles das, was heute auch schon mal angeklungen ist, dezidiert zu regeln, sodass im Moment in drei Varianten die Norm anwendbar ist, beziehungsweise die Analyse, nämlich zur Abwehr einer konkreten Gefahr, zur Abwehr einer konkretisierten Gefahr und auch zur vorbeugenden Bekämpfung von Straftaten, wobei dabei immer der Grundsatz folgt, je tiefer es in die Daten reingeht, desto weniger Kolleginnen und Kollegen haben Zugriff. Gegenwärtig haben ungefähr 2000 Kolleginnen und Kollegen in Hessen Zugriff auf Hessendata von 20.000 Beamtinnen und Beamten, die in Hessen insgesamt Dienst versehen, streng geregelt nach einem Rollen- und Rechtekonzept. Und auch die Zugriffskontrolle ist dort geregelt, sodass es eigentlich nicht zu einem Zugriff auf unberechtigte Daten kommen kann. Denn alles wird protokolliert und auch der Datenschutzbeauftragte hier des Polizeipräsidiums Frankfurt hat ein Auge drauf. Vor diesem Hintergrund sehen wir im Moment keine Einschränkungen. Wir sehen es durchaus als regelbar an in Gefahrenabwehrgesetzen, aber auch in der Strafprozessordnung, was die Repression angeht, dort Regelungen zu schaffen, die eine vernünftige Arbeit auf sauberer rechtlicher Grundlage mit einer Auswerte- und Analyseplattform ermöglichen. Vielen Dank.
Danke und Entschuldigung, Herr Peglow, aber wir hatten das hier nicht ordentlich registriert. Sie haben das Wort.
Herzlichen Dank. Ja, Herr Heck, ich habe eben überlegt, ob ich kurz, ich mache es jetzt mal. Also ich war mal vor vielen, vielen Jahren beteiligt in einem Projekt zur Neubeschaffung einer TKÜ-Anlage, also Telekommunikationsüberwachungsanlage für das Land Hessen. Wir haben damals mit Anbieterunternehmen darüber diskutiert, die Möglichkeit der Implementierung eines Polygraphen in eine TÜ-Anlage. Und ich habe nach erstauntem Zuhören von 15 Minuten der Fachleute dann irgendwann gesagt, als der Vertreter der Anwenderinnenanforderungen, dass ich das für wenig sinnvoll halte, weil ein Großteil der Gespräche, die wir abhören, lügen sich die Menschen an. Insofern hilft uns das dann auch nicht weiter, diese Implementierung dieser Technik. Was ich damit sagen will, wir haben bei der Polizei ganz viele Menschen, ganz viele Kolleginnen und Kollegen, die bei P20 zumindest Stirnrunzeln ins Gesicht bekommen. Ich glaube, ich glaube daran, ich halte das für einen Paradigmenwechsel in der Sicherheitsarchitektur der deutschen Polizei, und zwar für alle Kolleginnen und Kollegen. Wenn wir hier über Marktsondierung reden, sollten wir natürlich immer im Zweiklang auch, Frau Skopke, davon gehe ich aus, dass Sie das berücksichtigen, darüber nachdenken, dass das alles abhängig davon ist, dass P20 mit dem Ökodatenhaus der Polizei nach vorne kommt. Also das ist ein wesentliches Kriterium, wenn wir über Fremdvergaben anderer Anbieterunternehmen reden. Das muss im Gleichklang mit P20 laufen. Und das ist die Voraussetzung. Und dann reden wir darüber, welches System wir da möglicherweise in eigener digitaler Souveränität aufsetzen. Das sollte man bedenken. Ich habe ganz viele Kontakte zu Menschen, Unternehmen, auch zu Evident, die sagen, das machen wir. Bloß aus Sicht der polizeilichen Praxis warten wir schon seit 2016 beginnend Düsseldorfer, Saarbrücker Agenda. Wir warten PIAF, die Entwicklung dauert. Wir haben als polizeiliche Praktikerinnen und Praktiker seit mehreren Jahren immer wieder mit Verzögerungen zu tun, wenn es um die Einführung von IT-Tools geht. Das ist leider so, hat aber unterschiedliche Gründe, die nicht unbedingt bei den Kolleginnen und Kollegen liegen, die bei P20 engagiert sind. Die haben nämlich eine ganze Menge zu bedenken. Das sollte man an dieser Stelle auch mal respektieren. Heißt unterm Strich, wir sind oder der BDK grundsätzlich ist dafür, dass natürlich digitale Souveränität eine Rolle spielen muss, na selbstverständlich. Aber es kann, wie gesagt, nochmal nicht zur Folge haben, dass wir Dinge abschalten, die jetzt laufen. Schön wäre oder wir hätten uns gewünscht eine Parallelentwicklung, also das eine System bleibt weiter und derzeit hat P20 und andere im Einvernehmen mit Unternehmen, denen wir vielleicht eher trauen, hat eine Möglichkeit, was zu entwickeln, was digitale Souveränität heißt und was auch entsprechend konform ist mit den Vorgaben der Datenschutzbeauftragten und der rechtlichen Vorgaben, die wir haben.
Vielen Dank. Der Kollege Emmerich hat das Wort.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich habe noch mal zwei Fragen. Einmal an Frau Ruf und einmal an Herr Kelber. Einmal an Sie, Frau Ruf. Ich wollte das eh schon noch mal nachhaken, weil Sie das vorhin schon gesagt haben, dass Sie weiterhin anzweifeln, dass die Rechtsgrundlage in Hessen ausreicht. Und Herr Dr. Wagner hat ja gesagt, dass alle Probleme geheilt seien. Das ist natürlich dann nochmal interessant zu hören, ob Sie auch diese Meinung teilen. Das wäre diese eine Frage an Sie. Und die andere Frage an Sie, Herr Kelber. Es gehen ja auch immer gesellschaftliche Risiken aus von solchen Analyseplattformen, gerade auch mit Blick auf künstliche Intelligenz. Können Sie dazu etwas sagen im Hinblick auf Diskriminierungspotenziale, die entstehen können durch solche Analyseplattformen?
Ruf. Ja, dann fange ich an. Die Ansicht teile ich gar nicht. Das Hauptproblem in der Neuregelung, würde ich sagen, liegt darin, dass eigentlich alles auf die Verwaltung, also auf die Polizeien verschoben wurde, indem man die umfänglich dazu ermächtigt, Verwaltungsvorschriften zu erlassen, in denen dann letztlich alles austariert werden soll an Verhältnismäßigkeitserwägungen. Die Vorschrift ist erstmal ein bisschen länger, liest sich dann denkt man, das ist irgendwie besser geworden, aber eigentlich ist sie dann relativ inhaltsleer. Die Gefahrenschwellen passen dann auch nicht mehr, weil dann ist halt trotzdem wieder ein schwerwiegender Eingriff, vor allem wenn man bedenkt, dass hier wieder einfach umfassend alle Datentöpfe zusammengeführt werden. Es sind auch wieder die Vorgangsdaten dabei, es sind halt auch wieder die Verkehrsdaten dabei. Dann werden die Vorgangsdaten für Unbeteiligte ausgeschlossen, was eigentlich faktisch fast nicht möglich ist, weil ein Vorgangsbearbeitungssystem ja gerade darauf zielt, dass man noch nicht groß kategorisiert in Personengruppen, sodass das letztlich ein Pseudo-Ausschluss am Ende sein wird. Die Gefahrenschwellen sind so weit vorne, dass man sogar mit Bagatelldelikten Zielperson von der Analyse werden kann, vor allem wenn dann noch an die Straftaten, die es zu verhüten gilt, auch an Vorfeldtatbestände angeknüpft wird, dann ist man natürlich immer noch mal ein Stück weiter vorne. Man kann sich dann schon fragen, was dann eigentlich noch der Anlass ist, den man geben muss, damit so eine Datenanalyse durchgeführt werden kann. Und ja, dann auch die Kontrolle ist meiner Meinung nach nicht hinreichend ausgestaltet. Es wird kein Datenschutzbeauftragter verpflichtet. Das hätte man auf jeden Fall anders ausgestalten müssen. Ja, so in Kürze würde ich sagen, ich könnte hier noch sehr viel weitermachen.
Wir merken uns, dass Professor Löffelmann dazu noch was beizutragen hat, aber erstmal ist Professor Kelber dran.
Vielen Dank. Solche Auswertesysteme sind natürlich immer besonders gut bei sehr gleichartigen Daten, die in sehr großer Menge vorliegen. Das war das Beispiel, es kommen terabyteweise Missbrauchsfotos herein, Strukturen zu erkennen, Wiederholungen zu erkennen, Hintergründe oder Ähnliches, wird ja zum Glück auch schon gemacht zum Geschwindigkeitssteigerung und zur Entlastung der Person. Schwieriger wird es immer dann, wenn die Daten heterogener sind, eigentlich in der Auswertung Kontextbezogenheit benötigen. Ich will das mal an einem Beispiel, das jetzt so auch nicht mehr aktuell ist, aber ein KI-System, das zum Beispiel spielenden Kindern lernen soll, regeln, ob das am Ende auf die Gravitation käme, wenn es Ballwürfe nimmt oder vermute, dass Kinder einfach immer Bälle in Bögen werfen. Ist nicht klar, wenn das System nicht schon im Modelldesign darauf vorbereitet wurde, bestimmte Zusammenhänge auch zu erkennen an dem Punkt. Gleichzeitig, also das Modelldesign ist das erste Entscheidende. Das nächste ist natürlich die Qualität der Daten, weil durchaus KI auch eine konservative Technologie dahingehend ist, dass sie Strukturen, die sie vorfindet, interpretiert und wiederholt. Das heißt, wenn Sie in Fällen, wo Verdächtige, Beteiligte, Kontaktpersonen in Vermutungen hineingenommen werden und die eventuell nicht völlige Gleichverteilung über Gruppen, Orte oder Ähnliches haben, dann repetiert das System mit einer hohen Gefahr diese Geschichten und interpretiert es auch in Zusammenhänge. Das ist systemimmanent. Das müssen Sie mit entsprechenden Designs, mit entsprechenden Kontrollen in der Entwicklung und auch im weiteren Verlauf müssen Sie das auf jeden Fall gegenwirken, um diese Geschichte zu haben. Sie brauchen aber natürlich solche Technologien für die Interpretation. Aber zurückzukommen auf die Frage ist halt, ich muss auch was tun an der Qualität der Datentöpfe und ich muss mich eventuell bewusst gegen die Hinzunahme bestimmter Daten entscheiden. Und das ist in der heutigen Situation schwierig, weil in bestehenden Systemen manche dieser Daten einfach wild nebeneinander liegen. Das wird besser werden. Ist aber aktuell leider das Problem, Frau Vorsitzende.
Ich habe es ein bisschen laufen lassen, weil ich das Gefühl hatte, dass das für alle an dieser Stelle noch mal aufklärend ist. Wir haben die Situation, dass die FDP in jedem Fall noch das Fragerecht wahrnehmen will und dass Professor Löffelmann zu der eben gestellten Frage einen kurzen Einwurf noch machen möchte. Kollege Höferling, ist das okay?
Oder? Ja, ich würde meine Frage geht an Professor Löffelmann.
Ach so, na, von dann daher, lässt sich das vielleicht
womöglich
lösen.
Ist es fast das, was er sagen möchte, weil er vorhin sehr stark auf die Daten und Datenarten abgestellt hat mit seinem Bild. Und auch das hat ja Professor Kelber gerade noch mal ausgeführt. Und wir haben auch an verschiedenen Stellen jetzt gehört, dass es durchaus einen Unterschied macht, wenn man solche polizeilichen Systeme mit einer Datenanalyse macht, vorher sich Gedanken zu machen, für welche Art der Abfrage, welche Datentöpfe denn überhaupt zur Verfügung stehen. Und deswegen würde ich mich freuen, wenn Sie die mindestens 2 Minuten, die Ihnen die amtierende Vorsitzende gibt, wenn es weitere, Fragen gibt, vielleicht noch länger dazu nutzen können, da nochmal Ausführungen zu machen, was wir da auch vielleicht gesetzgeberisch noch Voraussetzungen notwendig sind.
Vielen Dank, Herr Abgeordneter. Jetzt glaube ich fast, Sie können Gedanken lesen. Also ich wollte noch mal auf den meines Erachtens sehr wichtigen Punkt. auf den sehr wichtigen Punkt hinweisen, weil das Stichwort Qualität der Daten gefallen ist, dass der wunde Punkt der bisher vorliegenden gesetzlichen Regelungen meines Erachtens darin liegt, dass dort global ganze Datenbestände in Bezug genommen werden. Ja, wenn man hier die Regelungen in Hessen liest, da heißt es, man können Vorgangsdaten, Falldaten, Daten aus polizeilichen Auskunftssystemen, da sind alle Daten vereint in einem Vorgangsverarbeitungssystem, die in einem Vorgang eben anfallen. Das sind sehr heterogene Daten. Das können nicht personenbezogene sein, das können Gesundheitsdaten sein, biometrische Daten, Verkehrsdaten, alles Mögliche. Und ich denke, der Gesetzgeber wird sich diese Frage stellen müssen, welche Arten von Daten, das ist genau das, was das Bundesverfassungsgericht fordert, dürfen eigentlich in eine automatisierte Datenanalyse eingegeben werden. Wie sensibel sind diese Daten aus sich heraus? Aus welchen Datenerhebungsmaßnahmen stammen sie? Denn das ist der Kerngedanke des Grundsatzes der hypothetischen Datenneuerhebung. Ich hatte ja in meinem Eingangsstatement auch aus dem White Paper zitiert, dass man sich dazu bekennt. An diesem Grundsatz kommt man nicht vorbei. Aber dann muss man sich eben genau diese Frage stellen. Ja? Wo kommt das Datum her? In welche Kategorie ordne ich das jetzt ein? Da sehe ich auch einen gewissen Spielraum, wie man das macht. Es gibt auch dazu rechtliche Vorgaben. Ja, das ist eine komplexe Angelegenheit. Also die Art der Daten, das ist das eine. Das andere ist der Umfang der Daten. Das kann man begrenzen, geografisch begrenzen, zeitlich begrenzen, anlassbezogen oder auf bestimmte Personenkreise bezogen begrenzen. Und das dritte ist die Methode der Datenanalyse. Auch hier sehe ich eine große Vielfalt von denkbaren Methoden automatisierter Analyse, von einer rein deskriptiven über eine Textanalyse, Netzwerkanalyse, eine voraussagende Analyse, die Prognosen erlaubt. Also da gibt es wohl, ich bin kein Techniker, aber eine ganze Reihe von Methoden, die auch zu unterschiedlichen Eingriffsintensitäten führen. Und das sind die entscheidenden Fragen, die kann nur der Gesetzgeber beantworten. Und die gehen natürlich Hand in Hand mit der Funktionalität, ich habe es vorhin schon einmal gesagt, einer solchen Software. Also man müsste idealerweise sich fragen, was soll die Software können und was darf sie dürfen? Und das wäre der Ausgangspunkt für die Beantwortung der Frage, kaufen und anpassen oder lieber selber machen.
Vielen Dank. Ich schaue jetzt in die Runde. Plagt eine Fraktion, einen Abgeordneten, eine Abgeordnete noch eine weitere Frage? Dann würde ich diese noch zulassen, damit wir alle hier sehr zufrieden aus dieser Anhörung herausgehen. Wenn das nicht der Fall ist, danke ich erst einmal den Sachverständigen sowohl für die ausführlichen Stellungnahmen als auch dafür, dass sie hier Rede und Antwort gestanden haben. Ich habe vorhin Hinweise gegeben. Ihnen wird das Protokoll der Anhörung zugeschickt, versehen mit Hinweisen, wie das weitere Verfahren ist. Und wir freuen uns dann auf die Auswertung der vollständigen Unterlagen. Ich schließe die Sitzung. Danke auch allen anderen Beteiligten.